Herzlich willkommen zu einer Primzahl-Folge von Games on Max.
Das geht jetzt jede Folge so.
Ja, du hast eben das provoziert.
Habe ich?
Episode 17 jedenfalls. Der mir die Faktoren der 17 nennen kann, möge den ersten Stein werfen.
Das ist keine Primzahl. 2 hoch 4 plus 1, hat man ja gerade festgestellt.
Das ist allerdings kein... Ach, egal. Keine Mathe-Nachhilfe.
Oder theoretisch 2 hoch 5... Minus 15.
Hilft uns aber auch nicht. Außerdem überanstreng jetzt mal deine grauen Zellen nicht so sehr. Wir haben noch eine Folge vor uns. Eine lange Folge mit ganz tollen Sachen.
Echt?
Ja, dieses Mal sind wir nicht nur eine News-Sendung wieder, wie letztes Mal. Dieses Mal sind wir, glaube ich, wieder auch journalistisch auf Höchstleistung.
Ja, du hast mir nicht was gespielt.
Was soll heißen, ich habe mal was gespielt. Ja, ich habe auch mein iPad bekommen. Und deswegen habe ich was gespielt.
Ist das nicht schon letzte Folge gewesen?
Nee. Da hatte ich, glaube ich, noch gewisse Vorfreude auf das Gerätchen, aber ich habe es letzte Folge noch nicht gehabt.
Okay.
Deswegen kann ich ja dieses Mal jetzt die Shownotes auch wieder auf meinem iPad angucken.
Ist grandios, ne? Du sitzt ja recht kabellos, das stimmt.
Ja, ich sitze recht gut. Also Notebooks sind auch generell recht kabellos.
Was, aber, sei das?
Ja.
Ja, ich habe hier Strom dran. Aber gut, ich nehme auch auf.
Aber. Ist auch besser so. Mm. Auch unsere Headsets sind angeschlossen.
Mm.
Notebook ist aber ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich mein Notebook mal wieder zum Spielen verwendet letzte Woche.
Mm.
Letztes Wochenende genau genommen. Das war schon so ein bisschen retro, muss ich sagen. Also ich meine so am Notebook zocken mit einem Mauspad und einer Maus nebendran, also ein Spiel, das quasi nicht übers Trackpad funktioniert, das war schon irgendwie komisch.
Wieso Mauspad? Ach so, Mauspad, ich war jetzt gerade bei Gamepad. Ja, stimmt, ja, ist klar.
Ja.
Also die Maus und dann das
Weil
Ding
halt
drunter.
Maus auf dem Tisch zwar auch geht, aber irgendwie...
Der Labbe.
Ja.
Alles klar.
Der Lumbe dann doch drunter irgendwie...
Was hast du gespielt? Diablo 3.
Ja.
Und?
Naja.
Hm. Ja. Ich hab ja während der Closed Beta gespielt. Bis King Leoric, ne?
Ja, habe ich jetzt dieses Mal auch in der Open Beta.
Ach, ging auch nicht weiter?
Nee, da kommt dann so eine große Meldung. Ist jetzt durch.
Okay.
Also sowas wie...
Ich dachte, das hätten sie jetzt irgendwie erweitert oder so.
Beta durch oder so in der Art. Nee, ich habe also tatsächlich, um dem Ganzen etwas Seriosität zu verleihen.
Wo, hier?
Ja, wir haben ja immerhin eine gewisse Informationspflicht gegenüber unseren Hörern.
Wir haben überhaupt nichts.
Nicht?
Nö. Bitte.
Nun gut, jedenfalls möchte ich dem trotzdem nachkommen, auch wenn wir es nicht müssten, aber weil wir es könnten, würde ich es gerne machen.
Aha.
Nämlich habe ich gespielt mit dem Mönch als Klasse.
Irgendwas war overpowered, habe ich gelesen. War es der Mönch? Nee, ne?
Das kann ich dir nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls kam mir ziemlich simpel vor.
Okay.
Also ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen gehabt und die meinten alle, ja, also mit anderen Klassen hatten sie irgendwie ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Keine Ahnung, vielleicht war der Mönch overpowered, ich weiß es nicht. Oder ich glaube aber eher, das war irgendwie Witch Doctor oder Necromancer oder sowas. War
stimmt,
irgendwie
stimmt,
overpowered.
Es war einer von denen.
Also irgendeiner, der so Zeug herbeiruft.
Ja, ja.
Der Mönch spielt sich schon so irgendwie ganz nett, aber ich muss wirklich ganz klar sagen, also keine Kritik am Artstyle finde ich cool. Ich kann die Spielmechanik auch nachvollziehen, irgendwie, dass das schon fesselnd sein kann. Aber für mich ist das ganze Thema durch. Ich muss wirklich sagen, es ist einfach, es spielt sich so wie Diablo 2 vor, wann war es, 12 Jahren oder so. 2001 kam, glaube ich, Lord of Destruction raus.
Echt, war das noch 1900er Spiel?
Diablo 2 kam, glaube ich, 2000 raus. Und 2001 ist Addon oder irgendwie so.
Boah, ist schon wieder alt, ey.
Jedenfalls muss ich wirklich sagen, es spielt sich genau so.
Und der Monk wahrscheinlich wie in Diablo 1, oder?
Ja, nee, der Monk.
Bei Diablo 1 gab's ja mit Hellfire, kam ja der Monk.
Ja, den habe ich aber, glaube ich, dann gar nicht mehr gespielt gehabt, weil Echt? Ich irgendwie einen Mage in Diablo 1 gespielt hatte und dann, also ich war nie so jemand, der sich auf die Klassen so gestürzt hat und was irgendwie mit allen durchspielen musste. Also klar, ich kann mir jetzt kein umfängliches Bild machen, weil ich nicht jede Klasse bis zu King Leoric gespielt habe, so verrückt war ich nicht.
Das waren ja auch nur 2 Tage.
Ja, aber es gibt genügend Leute, die haben das irgendwie 3-mal mit jeder Klasse oder so bis dahin gespielt in dieser Zeit oder auch schon irgendwie in der Close Beta. Ich muss ja wirklich sagen, es ist alles nett und cool gemacht, besonders die UI gefällt mir sehr gut, ist sehr juicy, wie man so schön sagt, also es passiert einfach viel, wenn man was erledigt hat, eine Quest, dann kommt so ein geil groß gemachtes X dadurch irgendwie, durch die Checkbox, die man in einem Quest-Tracker hat und so, das ist alles schon cool, aber letztendlich täuscht es halt nicht darüber hinweg, dass es ein total klicklastiges und für mich muss ich leider auch mal so knallhart sagen, langweiliges Gameplay ist. Ich mache nichts anderes, als die ganze Zeit wirklich nur auf diesen Monstern rumzuklicken und das fand ich damals halt irgendwie cool, aber es ist heute für mich durch. Ich find's einfach nicht mehr wahnsinnig spannend. Wenn, dann würde ich es wirklich nur spielen, um diese Atmosphäre mitzukriegen, die ist schon nett und weil mich persönlich halt diese Auktionshausgeschichten, also gerade mit den Echtgeldtransaktionen später mal interessieren.
Mhm. Ja, generell muss ich ja zustimmen.
Du kannst auch also ehrlich der Meinung sein.
Also, so nee, ich bin irgendwie, also ich sitze im Moment noch bei Diablo 3 zwischen den Stühlen, muss ich echt zugeben. Arztteil, ja, hast du ja gesagt, ist klar, da brauchen wir nicht diskutieren. Da habe ich letztens sogar einen Konferenz-Talk von dem Art Director gesehen. So ein 1 Stunden oder 1,5 Stunden Ding. Das ist grandios, was die machen. So 2,5D. Also viele der Bäume zum Beispiel, die sind gar nicht komplett 3D. Wenn du dich mit der Kamera, was du nicht kannst im Spiel, drehen würdest, das Ding ist flach.
Ja, also,
und, also texturiert wie ein Gemälde quasi.
Ist ja auch nicht schlimm, also ich meine, sie haben eine fixe Kamera,
gar nicht.
Und ich finde es sogar gut, dass sie die haben, weil ich das überhaupt nicht mag in dieser Art von Spielen, wenn man irgendwie sich die Kamera drehen kann.
Ja, weil es vor allem, ich glaube, weiß nicht, ob es bei StarCraft 2 noch so ist, aber bei Warcraft 3 konnte man sich ja mit 2 Tasten auf dem Keyboard irgendwie um 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts drehen, aber das blieb nicht. Also ich weiß nicht, wozu es die Funktion gab. Weißt, also
ich kenne die Funktion gar nicht.
Doch, du konntest irgendwie über den Cursor-Tasten Bild auf, Bild ab oder so, keine Ahnung, auf Windows, konntest du deine Kamera um 90 Grad nach links drehen und wenn du losgelassen hast, zurückgeschnippt und wie gesagt, mit der anderen Taste halt 90 Grad nach rechts, aber das hatte, also das musste man nicht machen. Es hatte auch keinen Sinn, weil du musstest halt die Taste gedrückt halten. Also konntest du damit nicht spielen.
Also ich kann die Funktion jetzt gar nicht, aber vielleicht war das irgendwie nur, um schnell irgendwelche Angriffe in StarCraft oder sowas sehen zu können.
Ja, keine Ahnung. Wo war ich? Genau, aber ja, also Gameplay-technisch weiß ich nicht. Also für Konsole würde ich mir das sofort vorbestellen, muss ich ehrlich zugeben. Einfach aus Interesse, weil es das, gut, von Diablo 1, glaube ich, mal abgesehen, auf der PlayStation 1 oder 2, halt lange nicht auf der Konsole gab und generell ein Blizzard-Spiel lange nicht auf Konsole war. Aber ja, jetzt für Mac, PC, ich hab's noch nicht vorbestellt, muss ich echt zugeben.
Also mir haben schon wieder diese 1,5 Stündchen, die ich gespielt habe, gereicht, als ich irgendwie da am Rechner gesessen habe. Ich habe so lange World of Warcraft gespielt und ich hatte einfach keine Lust mehr, dann mich darauf irgendwie einzulassen. Also ich glaube, ich wirklich, ich werde es mir auch nicht holen und am PC spielen oder am Mac.
Ich weiß es auch nicht. Ich muss mal gucken. Eigentlich bin ich eher am Überlegen, ob ich es mir dann doch noch vorbestelle, rein aus der Artbook-Sicht.
Na gut, die Collector's Edition aktuell ist ausverkauft.
Verdammt!
Also man kann sie noch kaufen über einen Drittanbieter irgendwie über auf Amazon, aber die war die ganze Zeit problemlos bestellbar. Jetzt ist sie ausverkauft. Allerdings schätze ich, wird es genauso sein, wie es auch bei StarCraft 2 zuletzt war oder bei Cataclysm bei WoW, dass man die Special Editions mittlerweile ganz normal kaufen kann. Die sind ja bei Blizzard nicht mehr wirklich limitiert.
Ich will ja eigentlich nur das Artbook, aber es könnte sein, dass das Artbook einzeln wahrscheinlich genauso teuer kommt wie das ganze Spiel. Ja,
und wenn du das Spiel vielleicht doch irgendwie spielen willst, dann hast du es da halt noch zum ganz, ganz guten Preis mit dabei.
Ja.
Also, ich will jetzt also das Spiel auch nicht schlecht reden. Mein Eindruck so aus der Open Beta ist wirklich das, wem Diablo 2 bis heute noch Spaß macht, wer das irgendwie vermisst, wer auch im Vergleich von StarCraft 1 zu StarCraft 2 bei StarCraft 2 Spaß hatte. Ich bin mir sicher, für den ist auch Diablo 3 genauso richtig.
Und genau deshalb bin ich eben auch noch eher so auf deiner Schiene. Hatte mir halt StarCraft 2 auch sofort gekauft. Auch wieder tolle Collector's Edition und sowas. Hab's aber, glaube ich, echt kaum gespielt. Ich habe ein paar Singleplayer-Missionen gespielt. Das Multiplayer hat mich ja eh nicht interessiert. Und irgendwie, ja, Missionsdesign war irgendwie genau das Gleiche und genau wieder die gleichen Probleme gehabt wie mit StarCraft 1 schon. Also so die Schwächen. Ne? Also für mich persönlich, wenn es irgendwie zu bockschwer war und dann dachte ich, hey, was ist das eigentlich? Und dann, naja. Und irgendwie ist es genau das Gleiche mit Diablo 3 jetzt. Aber irgendwie, also ich hatte noch ein bisschen Spaß bei dieser Closed Beta vor. Wann habe ich das gespielt? Viertel, halben Jahr oder so?
Nee, so lang ist noch nicht her. Ich würde mal sagen, so 2-3 Monate sind es ja. Also 2 Monate vielleicht.
Und ja, mal gucken. Bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich werde ich es mir spontan einfach so via Battle.net dann kaufen wahrscheinlich oder so.
Also für all die, es noch nicht mitbekommen haben, was eigentlich fast unmöglich ist, aber am 15. Mai kommt's raus. Wir können da auch sehr die Website Sorry
von Mayfair. Das ist doch ziemlich exakt in 12 Tagen.
Ja, wir können auch da die Website Sorry von May15th.com jedem ans Herz legen.
Da war ich noch nicht.
Die erkennst du gar nicht?
Nö. Also ich weiß von der Existenz, aber ich...
Die ist sehr witzig. Man kann dort Ausreden für die Freundin und den eigenen Chef generieren, warum man denn am 15. Mai arbeitstechnisch verhindert ist.
Oh, guck mal, du brauchst nur Sorry vor eingeben auf Google und bei der dritte ist dann schon...
Das ist ganz witzig. Also kann man sich mal angucken als Diablo-Fan, wenn man schon irgendwie weiß, man hat am 15. Mai letztendlich irgendwas anderes vor... Also sprich Diablo 3 vor und will nicht auf die Arbeit gehen. Und ansonsten, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesagt haben, für Leute, die momentan noch aktiv World of Warcraft spielen und das auch nicht mitbekommen haben, da gibt's ein Angebot, wenn man seinen World of Warcraft Account für ein Jahr verlängert, also ein Jahresabo abschließt, dann bekommt man Diablo 3 kostenlos.
Was kostet das Ding im Jahr?
Naja, es je nachdem, was du für eine Variante hast. Ich glaube, im Jahresabo sind es dann irgendwie auch die 12,99 im Monat. Also okay. Sind dann irgendwie so 150 Euro oder sowas in dem Dreh. Aber wenn man es eh spielen möchte, ist das eigentlich ein ganz guter Deal, weil man das Spiel halt dann geschenkt bekommt. Und es würde ja normalerweise auch so 40, 50 Euro kosten oder sowas. Und lohnt sich vielleicht für den einen oder anderen. Ich glaube, aber Specials in Diablo gibt's dafür keine. Das ist wirklich nur in der Collector's Edition dabei.
Ach so, dass man irgendwelche Tierchen wieder in World of Warcraft nutzen kann und so. Und so weiter. Genau.
Ja.
Das hätte ich ja eigentlich irgendwie erwartet, dass es noch so ein Pet in Diablo 3 gibt. Ähnlich wie bei Torchlight.
Ja, du meinst schon World of Warcraft haben. Meinst du eins, was in die Stadt zurückläuft und irgendwie Zeug dann verkauft?
Ja, oder was auch immer macht. Ja gut, das macht es halt bei Torchlight.
In World of Warcraft gibt es das ja nicht, da sind ja Pets wirklich nur kosmetische Dinge.
Ja, aber so dieses Companion-Pet-Prinzip haben sie jetzt in World of Warcraft. Jetzt hätte ich gedacht, dass sie quasi in Richtung Torchlight gehen und dann eins und eins zusammenrechnen und das dann auch in Diablo 3 anbieten. Vielleicht tun sie es, ich weiß es nur nicht.
Ja, das hat jetzt in Diablo 3 keinen Sinn gemacht, weil sie da halt eben das Town Portal jetzt von überall aus möglich machen. Das heißt, du brauchst im Prinzip nichts mehr, was jetzt irgendwie dein Zeug wegbringt. Also in der Form hat das Pet keinen Sinn gemacht. Wenn, dann könnten sie höchstens das Pet sozusagen als Kampfbegleiter mit einsetzen. Mm-hmm. Das machen sie momentan nicht.
Okay.
Ja. So viel zu Diablo 3. Also, wir wollen es keinem mies machen. Ich persönlich freue mich jetzt nicht sonderlich drauf und ja, kann man ja auch mal so sagen.
Was eine Vorfreude hier.
Ja.
Ich glaube, wir reden auch schon irgendwie so, ja,
möglich. Wir müssen ja auch nicht alles hypen, ne? Man kann auch mal Sachen schlecht reden.
Es ist auch schönes Wetter, man kann auch ruhig mal rausgehen.
Ja. Ja. Genau, zock mal draußen. Und vergiss dein Netzteil nicht, ja. So in der Art. Wir haben so ein Thema hier in der Liste stehen, das würde ich gerne ein bisschen nach hinten schieben, weil das könnte ausufern. Ich würde gerne erstmal so das Pflichtprogramm durchführen.
Welches?
Ja, ich sag nur Stichwort Achievements.
Oh, das habe ich aufgeschrieben. Ja, das war aber auch nur so aus.
Nee, das ist schon okay, da kann man durchaus drüber reden, aber das ist jetzt so aus dem Fluss raus. Lass mal lieber über dein Fez reden.
Mein Fez?
Ja, wo wir gerade
bei Spielen waren. Da muss ich schauen, was ich aufgeschrieben habe. Was habe ich aufgeschrieben?
Kann ich dir sagen, du hast dich über den Schwierigkeitsgrad aufgeregt.
Ja, das ist eigentlich alles, was ich noch erzählen wollte. Ich glaube, den Rest hatte ich ja letzte Folge alles erzählt oder vorletzt, ich weiß gar nicht mehr.
Naja, nicht ganz.
Wie, was, nicht ganz?
Naja, du hast noch Performance und Soundtrack.
Ach so, ja, also Soundtrack, genau, Soundtrack ist jetzt endlich verfügbar für Leute, die den kaufen wollten.
Ich habe den heute mal angehört.
Der ist cool, gell?
Der ist mir ein bisschen zu.
Ach, bittig.
Elektro-Retro irgendwie.
Ja, das stimmt. Also, es gibt einzelne, die gefallen mir auch nicht. Aber zum Beispiel dieses Main-Theme, ja, der erste Song, der ist.
Also, du findest ausgerechnet den ersten gut. Ich habe sehr viele angehört. Genau, der erste war der schlimmste auf diesem ganzen Album.
Oh Mann, ich glaube, Soundtrack-technisch können wir echt nicht auf einen Zweig. Sei es drum. Auf jeden Fall ist der jetzt raus. Ich glaube, der ist sogar einen Tag nach unserer letzten Folge rausgekommen oder sowas. Und ich hatte dem, wie sagt man bei Musik, nicht Schriftsteller, sondern
Komponisten,
richtig, eine E-Mail geschrieben, weil den gab es über Bandcamp und ich wollte mir den gerne über iTunes kaufen und witzigerweise schreibt er dann, innerhalb von 2-3 Stunden hat er zurückgeschrieben, very soon. Und einen Tag später war es dann online.
Du hast gar nicht gefragt, was du den gefragt hast. Du hast zwar gesagt, dass du es über iTunes kaufen willst, also du hast ihn gefragt,
wann das denn rauskommt.
Verfügbar ist.
Naja, das ist ja, hätte man sich jetzt,
hätte man.
Herleiten kann. Auf jeden Fall kann man jetzt über iTunes kaufen. Glaube ich, kostet 9-10 Euro. Irgend sowas. 10 Euro, glaube ich. Und ansonsten zum Spiel wollte ich eigentlich bloß noch hinzufügen. Das Spiel hat tatsächlich, obwohl es 6-7 Jahre in Entwicklung war, fand ich...
8,99 kostet übrigens. Fällt mir gerade so ein.
Ja, okay.
Weil ich mir dachte, was ich mir davon an Eisbällchen kaufen kann, wenn ich das irgendwie sinnvoll investieren will, das Geld. Das ist der Hammer.
Performance-Probleme. Nach 6-7 Jahren hat das Spiel Performance-Probleme. Das fand ich erschreckend.
In 6-7 Jahren hat es
Performance-Probleme? Nein, obwohl es 6-7 Jahre in Entwicklung war, ja, auch wenn es nur 2-3 Mann waren, fand ich irgendwie erschreckend. Was Gott sei Dank nicht so oft.
Performance-Problem?
Naja, du kommst, du hast ja Türen in der Welt und die eine, also Türen bringen dich entweder in kleine Räume, das ist okay, aber später bringen dich die meisten Türen in einen neuen Teil der Welt. Und der Übergangseffekt ist ab und zu ein Ladebalken, okay, aber wenn es das nicht ist, dann zoomt quasi die Kamera wie sozusagen tiefer in die Welt rein und am Horizont was vorher am Horizont zu sehen war, kommt dann nach vorne. Mhm. Und da spielst du weiter. Und dieser Übergang ist tatsächlich teilweise echt stotternd und die Musik stottert und die Grafik stottert. Das ist jetzt nichts Großes, aber tatsächlich hätte ich das irgendwie, das rein beobachtungstechnisch habe ich das irgendwie nicht erwartet. Das fand ich erschreckend. Und tatsächlich, was mich gerade ein bisschen nervt beim Spielen, tatsächlich ist der Schwierigkeitsgrad. Also ich habe in die Shownotes mal zwei Links gepackt von Tumblr-Blogs. Das sind zwei Webseiten, auf denen sammelt, wer auch immer der Verursacher für die Webseiten ist, handschriftliche Notizen von Leuten, die das Spiel spielen und mit diesen handschriftlichen Notizen versuchen, Rätsel zu lösen. Und du musst zum Beispiel für die richtigen Hardcore-Rätsel musst du eine ganze Sprache oder eine, sagt man Sprache, Schrift, ja, komplett dechiffrieren und es gibt keinen Hinweis. Also die ganze Dechiffrierung lag bei der Community auf Trial and Error Prinzip. Und die haben es tatsächlich geschafft. Und wenn du mal anguckst, hast du ja gerade da offen.
Ja, ich hab mir
da sind echt krasse Herleitungen dabei.
Das ist völlig bekloppt.
Und auch wenn das wahrscheinlich nur, weiß ich nicht, 10-20% des Spiels sind, aber du gehst ja, weißt du, also ich gehe da ran und weiß, ich werde das nicht rausfinden. Und ich werde mir auch diese Seiten nicht angucken, weil ganz ehrlich, diese Notizen da mir anschauen, weiß ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Aber weiß ich, die da Sachen wollte ich nur noch mal kurz zu diesem Fest sagen, weil ich habe es irgendwie doch relativ gut gehypt und ich finde es auch schon toll, aber man, also für Leute, die sich vielleicht jetzt aufgrund unserer Sendung das vielleicht mal anschauen wollen, sei gesagt, es gibt einige Rätsel, die sind echt bockschwer. Ja, und es gibt sogar, warte mal, ich glaube, was ganz krasses, es gibt Leute, die haben, Gott weiß, wie man darauf kommt, die haben den Soundtrack durch, und jetzt werde ich bestimmt falsche Worte und Techniken ansagen, den Soundtrack durch irgendwelche Soundtools gejagt, die das, schlag mich tot, visualisieren oder sowas, oder so einen Graphen erstellen aus den Tönen der Musik und hat darin Zahlen und Texte gefunden. Oder Worte. Und sogar diese Dinger, mit denen man bei Android zum Beispiel diese Codes, die man einscannen kann, die einen dann irgendwo hinschicken, wie nennt
sich? QR-Codes.
Sogar das hat er darin gefunden. In dem, wie nennt sich das? Oszilloskop? Nee, das ist was ganz anderes. Fällt mir gerade dazu ein. Keine Ahnung. Also er hat die Musik und die Wellen der Musik analysiert oder durch irgendein Tool gejagt und kam dabei raus. Selbst da sind noch Hints drinne. Ist total krass, oder?
Naja, ist schon so ein bisschen abgefahren.
Ja, und seitdem spiele ich das nicht mehr so richtig.
Ich finde die Kommentare sehr lustig. Ich habe gerade hier also zwei gesehen auf einem dieser Tumblr-Dinge, die du da auch verlinkt hast. Und der eine sagt, I felt like a rockstar after figuring out the alphabet. Das ist schon irgendwie sehr cool.
Und das kann ich durchaus nachvollziehen, aber das mache ich halt nicht.
Der Beste war...
Ich kann das nachvollziehen, dass man sich da unheimlich toll findet, weil das ist schon eine Leistung, muss ich mal sagen, ja, aber...
viel sagen ist eigentlich genau der hier. Seriously, this is the first time I've been writing shit down on paper for a video game since like 1990. Also ich meine, das ist ja nur wirklich...
Es ist echt, also das durchzulesen, ohne den Willen zu haben, das Spiel zu spielen, ist, glaube ich, witzig.
Sag mal, es ist echt amüsant. Das sieht irgendwie alles ein bisschen aus nach Tetris und hat noch irgendwie so merkwürdige Kommentare dazu. Also es ist großartig. Kann man sich auf jeden Fall mal empfehlen. Irgendwer hat hier eine Visual Basic Applikation geschrieben, um das Ganze irgendwie rauszufinden.
Also vielleicht finde ich auch nochmal den Link zu dem Typen oder zu der Beschreibung, was mit dem Sound genau, aber ich hab da keine Profi-Worte am Start. Er hat irgendwie die Musik analysiert und die irgendwie visualisiert und dabei kamen Zahlen, ich glaube sogar eine Telefonnummer irgendwie mit, keine Ahnung. Und halt dieser QR-Code zum Beispiel raus. Total verrückt.
Ja.
Das war eigentlich alles, was ich noch zu Fest sagen wollte.
Gut, dann kommen wir mal zum guten Spiel.
Ah, ist immer noch sehr gut, finde ich.
Kingdom Rush hatten wir schon mal. Kingdom Rush HD, um genau zu sein, fürs iPad.
Das gibt's aber, es gibt's nur für iPad.
Ja, heißt aber Kingdom Rush HD, deswegen sage ich. Also es gibt's nicht nur fürs iPad, gibt's auch für den Browser halt eben auf Flash-Basis. Aber man kann sowas, also es gibt's halt nicht fürs iPhone.
Genau.
Sagen wir's mal so. Würde wahrscheinlich auch aufgrund der Größe tatsächlich nicht so super gut funktionieren.
Ja, glaube ich auch.
Also schwieriger jedenfalls. Ich will es deswegen erwähnen, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe jetzt mein neues iPad bekommen und da habe ich natürlich auch das ein oder andere Spielchen, was es schon länger vielleicht gibt, nochmal ausprobiert oder ein bisschen intensiver gespielt und mir auch mal so angeschaut, wie die eigentlich die Retina-Auflösung vom iPad unterstützen. Und Kingdom Rush HD war zu dem Zeitpunkt, wo das iPad bei mir angekommen ist, war es noch nicht in Retina verfügbar. Und ich dachte noch, irgendwie wäre das geil, wenn das in Retina käme. Und ich gehe aus dieser App raus und just in dem Moment im App Store, weil ich irgendwas anderem geguckt habe, kommt ein Update, hey, jetzt Retina-Support für Kingdom Rush HD. Und da dachte ich mir, super. Hab das tatsächlich dann direkt gezogen und für 79 Cent ist das ein Schnapper, wie man so schön sagt.
Echt? Hat das nicht mal mehr gekostet?
Also aktuell kostet 79 Cent.
Das okay, vielleicht sein, haben sie jetzt das Retina-Display benutzt, um da ein bisschen Werbung zu machen, um den Preis zu senken. Ja.
Möglich, kann jedenfalls sein. Kann ich nur nochmal sagen, ohne jetzt irgendwie nochmal ins Detail kurz zu gehen und dann Review zu starten oder so, also Kingdom Rush HD ist wirklich ein großartiges Spiel. Also es macht extrem viel Spaß, wer Tower Defense mag, das Ding unbedingt mal angucken. Das sieht jetzt wirklich gerade auf dem neuen iPad sieht's echt super aus.
Können ja, ich schau mal gerade. Wir haben das in der Folge. Warte.
Ja, also schon ein bisschen her, wo wir das gemacht haben.
Ja, irgendwie.
Also jedenfalls gemacht. Ist es wirklich ein Titel, der sich ein bisschen von dem Tower Defense einerlei, was man sonst so findet, unterscheidet. Man hat halt eben diese festgelegten Positionen, wo man nur die Türme platzieren kann. Es ist halt aus meiner Sicht noch eine ganze Ecke taktischer, wie man dort diese Türme platzieren muss. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr coole Abwechslung mal zu den üblichen Tower Defense Sachen.
Das stimmt.
Und das macht einfach schlichtweg Spaß. Und wer halt so Fantasy-Setting oder sowas mag, dafür ist das halt auch noch super. Also gerade die Magier, die dort so einen sehr coolen Strahl, Brutzelstrahl irgendwie raushauen, wenn man es upgegradet hat, ist schon ziemlich geil. Mhm.
Das stimmt. Folge 13.
Ja.
Hatten was.
Ja. Also kann man sich dann gerne nochmal anhören, wenn man ein bisschen mehr dazu hören möchte über Kingdom Rush HD. Ich kann es jetzt wirklich als ein voll Retina-unterstützendes Spiel auf dem iPad sehr empfehlen, wer das neue iPad hat, auf jeden Fall das Ding zu spielen. Und wer gar kein iPad, iPhone, sonst irgendwas hat, aber einen Browser, das sollte ja hoffentlich jeder haben, kann ich das auch nur mal nahelegen, auf Armor Games zu spielen. Mhm. Denn das ist wirklich großartig. Ein anderes Ding, was ich mir angeguckt habe auf dem iPad jetzt, ist Real Racing 2 HD. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, so relativ war in einer der ersten Folgen, die wir hatten. Und auch Real Racing 2 HD unterstützt jetzt Retina komplett. Und das sieht natürlich schon echt cool aus. Also Real Racing 2 ist halt, wie der Name schon sagt, ein Rennspiel.
Man muss halt dazu sagen, hast du erwähnt. Also das Real Racing 2 HD hat jetzt Retina-Support, genau. Weil das normale Real Racing 2 hatte schon für das iPhone den Retina-Support.
Genau, wenn ich jetzt momentan von Retina-Support rede, in dieser Folge vor allen Dingen geht es hauptsächlich um Retina-Support fürs iPad, also die jetzt kürzlich angepasst worden sind, einfach um das neue iPad entsprechend zu unterstützen. Und deswegen sage ich, also Real Racing 2 HD sieht jetzt großartig aus darauf, was natürlich immer noch nicht heißt, dass wir jetzt dort irgendwie besonders coole 3D-Technologie oder sowas drin haben. Wir haben auch immer noch das Problem, dass die Zuschauer dort ein bisschen platt sind irgendwie, dass einige Objekte am Rand, naja, jetzt nicht super aussehen, aber die Auflösung der Texturen ist halt schon ziemlich cool. Mhm. Es ist vielleicht immer noch ein bisschen polygonarm, das ganze Ding, aber es sieht für einen Teil, was du auf dem Tablet spielst, schon echt richtig gut aus und gerade bei einem Rennspiel fällt es dir gar nicht mehr so sehr auf, dass das vielleicht jetzt nicht die allerhöchste Detailgenauigkeit hat an vielen Stellen. Also was heißt Detailgenauigkeit? Also geometrische Komplexität, wenn du jetzt so willst.
Ja. Wobei tatsächlich Real Racing 2 sieht schon, also von dem, was du gerade gesagt hast, abgesehen, sieht schon verdammt gut aus. Gerade Lighting und sowas sieht schon sehr schick aus.
Definitiv. Es spielt sich halt auch super. Also muss man wirklich sagen, wenn man so ein bisschen, ist jetzt kein Fun-Racer. Also es ist wirklich, gut, könnte man aus dem Namen schließen, Real Racing. Es ist halt wirklich ein Racing-Spiel, was sich auch selber ein bisschen ernster nimmt. Und man kann das Ding super steuern, indem man halt eben das iPad einfach kippt. Und das Coole dabei ist halt eben, so eine Standardeinstellung, dass der Horizont sich halt eben mitbewegt. Das heißt also, wenn man das iPad auf die Seite kippt, hat man nicht das Problem, dass das Bild dann schief ist, sondern der bleibt halt im Prinzip immer gerade und man nutzt wirklich das iPad wie ein Lenkrad. Und das ist schon recht cool.
Ja.
Also
ja.
Steuerungstechnisch muss ich sagen, ist das absolut der Maßstab, finde ich, für alle möglichen Rennspiele, die es so geben kann, die jetzt nicht gerade so ein Fun-Ding sind, wie Smash Cops, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. So ein Real Racing ist halt wirklich so ein Teil, wer Bock hat an so Rennspielen, Rallye-Sachen und sowas, die vielleicht ein bisschen arcadig auch an ein paar Stellen sind, für den ist Real Racing 2 auf jeden Fall sehr cool. Kostet 5,49 aktuell und ist aber gut angelegt, würde ich sagen.
Ja. Tatsächlich die Cockpit-Ansicht ist sehr cool, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also die ist echt sehr, sehr geil gemacht. Man kann auch bei Real Racing, das ist vielleicht noch ganz nett zu erwähnen, auch wenn wir das vor einigen Folgen, glaube ich, auch schon mal gesagt hatten, die iPhones, also mehrere iPhones wohl irgendwie connecten. Also man kann mit mehreren Sachen, mit mehreren Devices zusammen dann per Streaming auch auf dem Apple TV spielen und sowas. Und das ist schon auch eine ganz nette Sache. Mhm. Also Streckenverlauf oder sowas zum Beispiel auch, glaube ich, auf dem iPad anzeigen. Genau, das war dieses Ding, was wir hatten. Das heißt, du kannst auf dem iPhone spielen, auf dem iPad Streckenverlauf anzeigen und auf dem Apple TV das Ganze dann groß nochmal haben, im Vierer Splitscreen. Also das ist schon eine coole Sache. Mhm. Ja, so viel zu Ridge Racing 2.
Schickes Spiel.
Absolut, ja. Ich habe ansonsten noch einige andere Sachen mir fürs iPad runtergezogen, die ich aber jetzt noch, wo ich nicht viel zu sagen kann, das mache ich vielleicht in der nächsten Episode. Also ich habe mir jetzt nochmal Galaxy on Fire 2 HD, was auch ein Retina-Update bekommen hat, gezogen.
Das wollte ich mir mal angucken.
Genau, da kann ich auf jeden Fall dann das nächste Mal ein bisschen was zu sagen. Hatte ich jetzt einfach noch keine Zeit dazu, mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich mir, muss gerade mal gucken, was habe ich mir noch runtergeladen gehabt, ja, Mass Effect Infiltrator hat halt eben auch Retina-Support fürs iPad. Dann habe ich mal kurz gestartet, Anomaly Warzone Tower Defense hat auch jetzt Retina-Support und sieht richtig, richtig gut aus.
Das sah vorher schon ziemlich gut
aus. Das sah vorher sehr geil aus schon. Und jetzt, finde ich, ist es nochmal eine ganz schön krasse Verbesserung. Smash Cops habe ich mir gezogen, hat aber nur so stellenweise Retina-Support, irgendwie nicht so richtig. Das ist wieder eins von diesen Titeln, wo so ein paar Sachen was gemacht haben, aber es gibt noch so gewisse Anzeigen, die nicht so geil sind. Mhm.
Ist das dann richtig auffällig,
ja? Ja, an paar Stellen ist es schon auffällig. Wobei es bei Smash Cops jetzt noch geht. Infinity Blade 2 hat generell auch Retina-Support, habe ich mir aber jetzt hier überhaupt noch nicht angeguckt.
Ich glaube, das hat aber generell jetzt dieses Clash-Mob, oder wie heißt das?
Ja.
Support, irgendwie irgendwas mit Multiplayer, habe ich bloß gelesen.
Okay, also Clash-Mob kam ja jetzt neu irgendwie rein, deswegen habe ich es jetzt nicht gezogen gehabt. Ich wollte einfach mir jetzt das mal angucken, wie es auf dem neuen iPad halt eben von der Performance aussieht und so weiter. Und ansonsten habe ich noch zwei Sachen mir gezogen. Einmal Aralon, das ist ein grundsätzlich kostenloses Rollenspiel.
Kostenlos?
Ja, ich meine, es wäre kostenlos. Also entweder ist es kostenlos und es gibt später wieder Monetarisierung über Premium-Währung oder es kostet 79 Cent und es gibt noch Packs, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Habe ich aber auch noch nicht viel zugespielt. Sieht jetzt nicht super aus, aber von der Auflösung her ist es schon ganz okay und soll über 30 Stunden Spielzeit bieten. Werde ich nächstes Mal auch ein bisschen was zu sagen, wenn ich mir das ein bisschen angeguckt habe. Ja, deswegen jetzt nur mal hier so erwähnt. Und Jetpack Joyride, was du ja ganz gerne magst, habe ich mir auch gezogen. Hatte auch ein Retina-Update bekommen. Ich glaube allerdings, bei diesem Spiel beläuft sich das Retina-Update hauptsächlich auf das Icon, denn ganz im Ernst, also im Spiel sieht's wirklich nicht so nach Retina aus. Also an ein paar Stellen kann man es erkennen. Ich glaube, oben der Score, die Anzeige, das ist Retina, die Zahl, die da steht.
Ja, ist wahrscheinlich dann der Font,
der sich der Rest ist ja eh pixelig in dem, aber die Pixel sehen noch irgendwie nicht ganz scharf aus. Also kommt mir irgendwie komisch vor. Gefällt mir nicht so richtig.
Ja, aber irgendwie finde ich, das spielst du eh am besten auf dem iPhone, finde ich.
Ja, diese Dinge, sowas wie Tiny Wings oder Jetpack Joyride, sind tatsächlich so Dinger, die du halt am ehesten auf einem kleineren Gerät spielen kannst. Nur gut, also die wollte ich nur mal erwähnt haben. Wird es nächstes Mal mit Sicherheit ein Update dazu geben, weil ich mir jetzt da einiges gezogen habe und es gibt jetzt auch noch ein paar weitere, die ganz interessant sind grundsätzlich.
Säuisch geil.
Pirates wollte ich mir noch angucken mal, das habe ich noch gar nicht gespielt gehabt und das ist auch auf jeden Fall interessant, hat aber noch keine Retina-Unterstützung.
Sid Meier's Pirates
meinst du? Genau, vielleicht kommt da noch eine. Ja, so viel zu meinen iPad-Eskapaden mit den Spielen. Es gibt auch im Mac App Store, hast du hier angemerkt, was Neues, so ein kleiner News-Schnipsel.
Ja, weil wir haben ja ab und zu, oder wir hatten ja mal so ein Special quasi, in dem wir gebeten wurden, doch mal zu erläutern, welche Spiele es eigentlich für Macs gibt und wie und wo man die bekommen kann. Und da ich ab und zu checke, ob im Mac App Store irgendwelche Updates wieder da sind, ist mir letztens aufgefallen, dass Folgendes neu ist. Und zwar kannst du jetzt das Indie-Game Bastion im Mac App Store kaufen und Deus Ex Human Revolution ist raus. So wie Quake 4.
Genau.
Ich glaube Rage, aber das hat man, glaube ich, schon mal erwähnt.
Ja, hat man schon mal erwähnt. Rage aber nur diese Campaign Edition, also ohne den Multiplayer-Part.
Genau, ja, genau. Die Spiele hat man, glaube ich, mal besprochen. Quake 4 jetzt wahrscheinlich nicht, weil es schon ein bisschen älter. Bastion wollte ich auch mal auf der Xbox ausprobieren.
Bastion haben wir auf jeden Fall mal drüber geredet gehabt. Ich fand halt dieses Konzept sehr schön bei Bastion, wo du einen Erzähler hast, der im Prinzip deine Bewegungen als Spieler kommentiert, der alle Ereignisse, die
dort stattfinden,
kommentiert.
Und zwar nicht nervig.
Nervig, aber auch irgendwann einfach nicht mehr interessant. Also das war mein Problem so ein bisschen damit. Ich habe das eine Weile gespielt und fand
dieses Konzept
cool. Aber schon in der Demo also ging mir genauso. Schon in der Demo fand ich es irgendwann langweilig.
Echt?
Zudem hat er auch an vielen Stellen einfach nichts mehr gesagt und das war dann auch irgendwie komisch. Also ich fand es nicht so schön, wie ich mir es eigentlich gedacht hätte. Und okay. Ich muss auch sagen, das Gameplay fand ich einfach nicht so spannend. Also ich fand wirklich dieses Konzept von dem Erzähler fand ich super, aber das Spiel selbst hat mich jetzt nicht so besonders geflasht.
Ja, mich scheinbar auch nicht, sonst hätte ich es gekauft, aber
ja,
nur so als Schnipsel. Ich fand es auch relativ witzig, dass Deus Ex, was jetzt nicht so alt ist, schon im Mac App Store ist. Mal gucken, ob sich das irgendwie einbürgert, dass die Release-Daten da irgendwie sich annähern.
Naja, es wäre ja grundsätzlich schon schön, wenn man das hinkriegen würde, dass auf dem Mac letztendlich mal ein bisschen mehr auch schon früher verfügbar ist.
Ja, wie gesagt, das Hauptproblem am Mac bleibt ja, dass Updates bezüglich Grafikkarten, Treiber und sowas alles immer ein bisschen auf sich warten lässt. Ich glaube persönlich, dass das einer der Hauptgründe ist.
Ja, schauen wir mal, was sich da so entwickelt. Also momentan gibt's ja schon ein bisschen was neu kommt. Es gibt sogar den einen oder anderen Titel, der tatsächlich, naja, ich will nicht zeitgleich sagen, aber relativ zeitgleich mit der PC-Fassung kommt. Also auch im Mac App Store und nicht nur bei Blizzard oder so, die ja grundsätzlich Sachen immer gleichzeitig bringen. Deswegen kann schon sein, dass da in nächster Zeit mehr passiert.
Ja, ja. Also generell kann man festhalten, es muss einem heutzutage nicht mehr langweilig sein, wenn man auf Spiele steht. Wobei ich immer noch kein Mac kaufen würde, wenn ich spielen möchte. Ja, nur so nebenbei.
Ja.
Und irgendwas ist noch. Ach, The Witcher 1.
Genau.
Ist jetzt via Steam auch für Mac verfügbar.
Das ist doch eine ganze Zeit schon via Steam für den Mac verfügbar.
Nein. Erst seit. Ja, irgendwie innerhalb der letzten 2 Wochen scheinbar, sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben.
Ah, ich habe es vor einer Weile gelesen.
Also es ist über Steam schon eine ganze Weile verfügbar, aber ich glaube, dass es jetzt auch die existierende Version, tatsächlich Leute, die das schon besaßen über Steam, Witcher 1. Also diese Extended Edition, ich gehörte dazu. Die Version hat sich abgedatet und ist jetzt eben auch auf Mac spielbar.
Okay.
Ich meine, das ist neu, sonst hätte ich das eigentlich, glaube ich, nicht aufgeschrieben.
Deswegen aber so oder so. Auch die Freiheit genommen, das mal aus den Shownotes rauszunehmen.
Ach so, ne, ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, das wieder reinzusprechen.
Dass ich dummerweise ja dran erinnert.
Ja, ja, das ist witzig, ne?
Das kann Spiel ist halt wirklich uralt, also.
Das stimmt.
Deswegen hatte ich das jetzt eher so, naja.
Aber hey, Witcher 1, ich habe Mass Effect 3 fast durch. Jetzt so nebenbei als Einwurf.
Ja, fast ist halt kurz vorm Ziel in die Hose geschissen, ja.
Also nee, ich habe tatsächlich bloß eine halbe Stunde, glaube ich. Halbe, dreiviertel Stunde, schätze ich. Und dann kann ich endlich The Witcher 2 auf der Xbox spielen.
Dann wird garantiert irgendwas dazwischen kommen und Witcher 2 wird unangetastet liegen bleiben bei dir.
Tatsächlich, was dazwischen kommen könnte, wäre Diablo 3. Aber naja, wie gesagt, ich bin noch nicht sicher. Was kommt denn jetzt noch? Sonst kommt ja nichts. Was soll denn dazwischen kommen?
Ja, weiß ich nicht. Max Payne kommt noch vielleicht, interessiert dich
das? Ja, so ein bisschen.
Aber Ende Mai dann erst. Also Witcher 2, wenn du es mal irgendwann, also wenn ich entschieden hast, dass du es dann doch nicht spielen wirst, was recht schnell passieren wird, dann kannst du mir das mal ausleihen, das würde ich mir vielleicht sogar mal angucken.
Okay.
Aber ich möchte es mir irgendwie nicht mehr kaufen jetzt.
Gebongt.
Was gerade nicht so erfolgreich läuft, um mal irgendwie wieder zu was Negativem zu kommen.
Endlich.
ist Nintendo.
Ja.
Also die das haben ja ist, was? Nicht so schöne Jahreszahlen für 2011.
Ich weiß gar nicht genau, so irgendwie eine halbe Million oder wie viel waren es?
Ich habe
500 Millionen oder was war's?
Halbe Million käme mir jetzt ein bisschen wenig vor. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so genau mehr angehört, nur mitgekriegt hat eben so, also auf, ich dachte, du könntest ein bisschen mehr dazu erzählen, weil du es
Thema. Ich fand das nur witzig und wollte lachen. Aber ich kann ja nicht so auf Kommando lachen.
Ja.
Ja. Nee, auch wiederum einer dieser News-Schnipsel. Nintendo geht's nicht gut und viele schreien in vielen Kolumnen, hey, ist jetzt ist endlich soweit, dass Mario auch auf Nicht-Nintendo-Plattformen kommen kann. Oder sollte. Wogegen sich Nintendo ja seit Jahren oder seit es iOS so gut geht, sträubt. Mal gucken, was es bedeutet. Ich persönlich habe ja auch nicht so das Gefühl, dass dieser Wii U da großartig was ändern wird.
Dieses oder
nächstes Jahr. Weiß nicht, wann er rauskommt.
Also mal ein paar Fakten. Es ist auf jeden Fall der erste Jahresverlust, den Nintendo in 30 Jahren angekündigt hat.
Ui.
Und das ist schon ein bisschen was.
Ich glaube, deshalb habe ich es vielleicht aufgeschrieben, kann das sein?
Ja, das ist schon gut möglich. Man schätzt momentan, dass es so 20 Milliarden Yen sind und so ungefähr 264 Millionen Dollar wären das, der Verlust sein kann. Und das ist schon...
Ach so, aber für das Fiskaljahr 2011, das geht von März oder April 2011 bis März, April 2012, glaube ich, ne?
Ja.
Also um diesen Zeitraum geht's.
Ja, und sie sagen, also ich glaube, das ist der Zeitraum, das ist zumindest das Übliche, wie sie abrechnen. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, geht es aus dem Artikel, den ich jetzt gerade habe, hier nicht hervor. Aber witzig ist, dass ihnen eigentlich noch vorher eine, genau, hier steht sogar, im März Ende, also Ende bis 31.03.2012 ging das Ganze. Und witzig war noch, dass es vorher eine Profitmeldung oder eine Schätzung für einen Gewinn in Höhe von genau derselben Summe gab, also ungefähr 264 Millionen Gewinn. Jetzt sind es halt dummerweise Verlust.
Aua.
Böse Zungen würden behaupten, man hat einfach nur irgendwie das Minus vergessen in dem Excel-Sheet.
Oder den Aktienkurs drücken, steigern wollen.
Man weiß
oder
es
den, jedenfalls. Oder den nicht. Fall ein bisschen bremsen wollen. Naja.
Ja, nur also jedenfalls sieht's nicht so schön aus.
Ja.
80% sehe ich übrigens gerade vom Umsatz von Nintendo kommen aus Amerika und Europa.
Echt?
Ja.
Ohne wow, mich selber auch ein bisschen. Gedacht.
Aber ist so.
Wow, okay, das ist neu für mich. Ich bin sowieso, ich glaube du ja auch nicht, ne, so ein riesengroßer Nintendo-Fan.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Nintendo ging in meiner kompletten Spielelaufbahn aber zu 100% an mir vorbei. Ich habe einmal für ein paar Tage Nintendo 64 ausgeliehen zu Hause gehabt und da war ein bisschen Mario 64 halt eben gespielt gehabt, als es rauskam. Aber das war's. Ich habe sonst nie, ich habe nie einen Gameboy besessen, ich habe nie einen NES besessen, nie einen Super NES, keine Wii, gar nichts. Ja. Hat mich nie vom Konzept her interessiert, weil es einfach die Spiele waren tendenziell nicht so mein Ding. Ich weiß, das siehst du so ein bisschen anders, was Mario und sowas angeht. Aber der Rest auch, also die ganzen Steuerungskonzepte, gerade so auf dem DS oder auch die Wii mit dem Schüttelkram und so, das hat mich nie begeistert.
Ja, die Schüttelkram hat mich ja auch nicht so weggehauen. Also mir tut dann einfach immer die Hand weh nach einer Stunde und ich denke mir so, ich würde mich jetzt gerne mal zurücklehnen. Ja, nee, also Spiele schon, das wäre immer so der einzige Grund gewesen, warum ich mal gerne gewollt hätte. Aber dann, wie gesagt, ähnlich wie bei meiner PS3 irgendwie, die ich mir dann zwar gekauft habe, aber dachte ich auch immer, ja, für 2-3 Spiele kaufe ich mir keine Konsole. Ja, das ist so meine Nintendo-Erfahrung. Obwohl ich eigentlich alles mal angespielt habe, dann halt meistens bei Freunden so für ein paar Stunden.
Also ich hab mal einen Kumpel gehabt, da irgendwie, weiß gar nicht, wie alt ich da war, irgendwie so, ja, 10, 11 oder so, bei dem war ich ja dann teilweise mal irgendwie nach der Schule und wir haben dann mal auf seinem Super NES irgendwas gezockt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich damals relativ großen Spaß an meinem 286er PC und habe da alles rumgebastelt gehabt und habe halt darauf gespielt. Ich hatte sehr, sehr früh eben einen PC gehabt und deswegen hat mich damals diese ganze Konsolengeschichte völlig kalt gelassen. Heute sehe ich es ein bisschen anders, heute spiele ich viel mehr auf Konsole. Aber ich kann jetzt auch mit diesem Retro-Feeling, bin ja eh nicht so der Retro-Mensch und mit den Nintendo-Sachen und alles war so toll, kann ich heute auch nicht viel anfangen.
Aber ich muss sagen, also wenn wir das mal weiterspinnen sollten, was ich bin mir ziemlich sicher nicht passieren wird, sollte so ein altes Mario irgendwie aufs iPhone oder irgendwie sogar auf eine andere Konsole kommen, da würde ich definitiv mal zuschlagen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo das bringt irgendwie. Also gerade auf dem iPad oder sowas kann ich mir das durchaus denken.
Ich glaube, da müssten sie noch ein Fiskaljahr rote Zahlen schreiben. Ich glaube, das ist echt eine harte Entscheidung für die.
Möglich. Also schauen wir mal, was sich entwickelt. Also auf jeden Fall ist es doch sehr überraschend. Es ist jetzt nicht so, dass ich Nintendo irgendwie da den Untergang gönne.
Nee, aber absolut nicht.
Ich neige schon so ein bisschen dazu zu sagen, habe ich mir jetzt schon länger gedacht, dass der Punkt kommen wird, weil die letzten Entwicklungen bei Nintendo waren jetzt alle nicht so der Mega-Knaller und auch jetzt gerade diese Wii U-Geschichte ist nur jetzt was, wo es nicht so mega Vorfreude drauf gibt und zum ersten Mal so auch viele, du sagen, die eigentlich so Spiele in die Ecke mögen, ja, weißt du, ist nicht so das Mega-Ding. Mhm. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so super funktionieren wird.
Ja, glaube ich auch persönlich.
Ja, von einem Problem zum nächsten. Crisis auf dem deutschen Spielepreis.
Da kann ich schon wieder nicht viel sagen. Ich fand es nur witzig.
Was genau fandst du denn daran
witzig? Hast du vieles mitbekommen davon?
Ja, ein bisschen. Also jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich war jetzt nicht da, aber Kollegen waren ja da
gewesen. Aber dein Deutsch ist ja auch immer besser als meins. Beim Erklären meine ich.
Ja, was soll ich denn erklären?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Crisis, du musst schon sagen, was
2 ist fandest. Ja jetzt nur ein deutsches, bestes deutsches Spiel geworden, ne?
Ja, es gab ja vorher eine lange Diskussion, ob man überhaupt ein Spiel mit diesem hohen Gewaltgrad zulassen kann und da überhaupt ein...
Genau, das meinte ich.
Ja,
so hätte ich das schon gar nicht zusammenfassen können in den 5 Worten.
Und darum ging es jetzt.
Ja, ich wollte es einfach erwähnen. Ich fand das witzig.
Also, ich muss jetzt offen sagen, auch wenn wir natürlich Bekannte bei Crytek haben, ich weiß nicht, ob ich Crysis 2 jetzt zum besten deutschen Spiel gewählt hätte. Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich fand die Diskussion vorne raus albern.
Ja, vor allem, weil du hast halt eine unabhängige Jury. Die ist halt deshalb unabhängig, damit sie sich halt nicht nach irgendwelchen Politikern richten muss.
Ja.
Gut, dummerweise haben sie halt eine Richtlinie, gegen die sie technisch, müsste man schon ehrlich zugeben, ein bisschen verstoßen haben. Aber die Richtlinie an sich ist auch schon dämlich. Warum muss ein Spiel, das bestes deutsches Spiel wird, ja, unbedingt pädagogisch wertvoll sein? Und ja, was bitte ist pädagogisch wertvoll?
Wie das ja immer bei so Auszeichnungen ist, hat man halt die Befürchtung, dass man Spiele, die eh gerade in Medien ein bisschen kritisch wahrgenommen werden und auch so von den Ereignissen der letzten Jahre halt ein bisschen kritisch gesehen werden, dass man ausgerechnet in so einem Spiel noch eine Plattform dann bietet und so weiter. Das ist ja so die Argumentation, die letztendlich dadurch kommt. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, Computerspiele sind nur jetzt seit ein paar Jahren auch in Deutschland als ein Teil der Kultur so langsam akzeptiert, außer bei ein paar Unverbesserlichen. Mhm. Und da ist es halt auch völlig okay, wenn dann ein Spiel wie Crysis, was jetzt nun mal nicht völlig gewaltfrei ist, um es vorsichtig zu sagen, auch dann so einen Titel gewinnt.
Ja, aber die Plattform geben es ja auch albern. Also kein deutsches, also kein Spiel wird deutsches Spiel des Jahres und braucht es als Plattform, um sich noch besser zu verkaufen. Also es wird erstmal überhaupt nicht in den engeren Kreis kommen, wenn es nicht von vornherein schon mal erfolgreich ist.
Ja? Mir geht's ja nicht
und sind wir ganz ehrlich, deutsches Spiel des Jahres interessiert außer uns fünf Leuten hier in Deutschland niemanden.
Das Witzige ist, es interessiert, glaube ich, die deutschen Spieler nicht mal so sehr. Dass dieser deutsche Entwicklerpreis, Spielepreis ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Goodie für die Leute in der Branche, die an sowas gearbeitet haben. Weil ganz im Ernst, die Spieler da draußen kaufen es jetzt nicht mehr, weil es jetzt irgendwie einen Preis gewonnen hat. Und es gibt für alle Spiele, die dort irgendwie drin sind. Nee, ich glaube auch nicht, dass es als Verkaufsförderungsmaßnahme jetzt irgendwie eine Plattform ist. Was ich mehr damit meinte, ist, man will halt jetzt nicht, dass unbedingt in Medien, und da kriegen sie ja schon so ein bisschen durch so einen Gewinn, taucht das auch mal irgendwie auf der Bild-Zeitungsseite auf oder auf irgendwelchen anderen größeren Seiten. Mhm. Da will man nicht unbedingt, dass es da jetzt noch mehr populär wird und dann, hey, das ist ein Shooter und dann entsteht wieder eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen das Thema an der ganzen Geschichte.
Ja, das stimmt.
Ja, aber so ist halt nun mal, ich finde das grundsätzlich nicht schlimm. Rein ehrlich, ich hätte tatsächlich argumentiert, dass vielleicht Crysis jetzt nicht das ideale Spiel war, um das auszuzeichnen, aber das ist.
Ich hätte dann wiederum anders gesagt, was gab's denn für Alternativen? Gutes neue Anno hättest du gehabt? Was gab's denn noch? Also, was jetzt deutsches Spiel sein soll, also bestes deutsches Spiel, keine Ahnung. Was gab's noch?
Ja, wahnsinnig, wie geht's tatsächlich in dieser Größenordnung?
Also noch ein paar Free-to-Play-Spiele, also Download-Free-to-Play-Spiele. Mhm. Weiß nicht, werden Browser-Spiele überhaupt? Können die deutsches
Spiel eigene Kategorie, aber ich weiß nicht, ob sie deutsches Spiel des Jahres werden können.
Also generell, wahrscheinlich haben sie irgendwann festgestellt, Anno war vorher schon dran, diesmal ist Crytek dran.
Ist ja eh so ein bisschen Titel-Ping-Pong, der da gespielt wird. Ja. Wie auch immer. Also, ich glaube, ist dazu alles gesagt, was das Ganze angeht.
Absolut. Ich wusste ja von vornherein nichts viel zu sagen.
Eine Sache muss man natürlich noch dazu erwähnen, weil wir es gerade hatten, so von unseriösem Journalismus und so weiter. Und also hatten wir nicht davon, aber das passt irgendwie dazu. Mhm. Du hast mir einen Videolink geschickt gehabt, glaube ich, irgendwie vorgestern.
Habe ich?
Zu einem sensationellen Beitrag auf Phoenix. Nee, oder ich habe dir den weitergeschickt gehabt, weil ich ihn von jemand sonst bekommen habe. Ich weiß nicht mehr, wie rum. Auf jeden Fall gibt es da ein grandioses Interview mit einem Experten, einem Psychologen.
Ach, das WoW-Ding.
Und dort ist ein Journalist auf N24. Und da geht's in der Sendung um Breivik, den Attentäter in Norwegen, der ja gerade aktuell vor Gericht steht. Und da geht's so ein bisschen darum, dass halt eben dieser Experte darüber befragt wird, was denn eigentlich so die Motivation und so weiter sind für so jemanden. Und im Prinzip ist diese Videoschnipsel nur eine Minute. Mhm. Und da geht's halt um Computerspiele mal wieder, weil der Herr Breivik sich natürlich auch damit beschäftigt hatte. Und dann sagt also dieser Moderator auf N24 so unfassbar stupide Dinge, das ist wirklich, es ist nicht nur lächerlich, es ist wirklich erbärmlich, als er dann direkt irgendwie auf World of Warcraft geht, was zugegebenermaßen Breivik gespielt hat.
Er hatte seine Schwierigkeiten, das Wort auszusprechen.
Er hat sehr große Schwierigkeiten gehabt und sagte dann, naja, da geht's ja grundsätzlich auch darum, ich konzentriere mich jetzt auf den wesentlichen Kern seiner tollen Aussage, nämlich, dass man auch Europa verteidigt, gemeinsam, auch vor allen Dingen vor einer zunehmenden Islamisierung.
Ja, nee, das war ziemlich genau das, was er gesagt hat.
Und das in World of Warcraft.
Das ist großartig, wirklich, das ist schön. Und das Geile ist aber, der andere Typ, keine Ahnung, der Profi, ja, den er da eigentlich befragen wollte, ob denn das Videospiele spielen denn auf Kinder oder generell auf Menschen da einen negativen Effekt hat, nein,
ist nicht. Ja, das Witzige ist allerdings bei dem Typ, fertig. Also ich fand's schon cool, dass der da letztendlich ganz sinnvoll geantwortet hat und gesagt hat, naja, es ist so, dass die Computerspiele da keine Auswirkungen haben, aus seiner Meinung nach. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt wusste der auch nicht zu Content. Hätte der wirklich Ahnung gehabt, hätte der dem Typen, glaube ich, auch in der Sendung mal gesagt, entschuldigen Sie, aber World of Warcraft hat nichts mit einem Kampf gegen die Islamisierung in Europa zu tun.
Auf sowas warte ich ja eigentlich, dass mal irgendwann jemand sagt,
ja. Ja,
der in der Live-Sendung sagt, ey Junge.
Ich glaube, der Psychologe war auch nur jemand, der halt immer sagt, nee, ich glaube nicht daran, dass Computerspiele einen Anteil daran haben, aber der kennt auch kein einziges.
Ja, ja.
Also keins von den Größeren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, die werden halt Warcraft hören und Kriegskunst und dann geht's halt los.
Werden wir mal verlinken, das Teil. Er sagte noch am Anfang, World of Warcraft ist ein kriegerisches Spiel oder ein kriegstreibendes Spiel, hat er gesagt. Spiel, ja. Ein kriegstreibendes Spiel, in dem das auch wenn man gemeinsam Europa will. Wir verlinken mal dieses Video, das ist auf jeden Fall ein super Lacher, wenn man das hört.
Vorausgesetzt, wir finden es wieder.
Ja, ich habe gestern ein bisschen gesucht, auf YouTube war es nicht so leicht zu finden, aber wenn man so normal googelt, findet man irgendwo dann den Link zum YouTube-Video.
Finden wir.
Also garantiert bei diesem Ding, das macht momentan überall die Runde. Ich glaube, das wird nicht verloren gehen. Du hast ein Thema aufgeschrieben, wozu du jetzt wirklich was sagen musst, weil da kann ich gar nichts zu sagen. Und zwar geht's um Steam und Remote Installation.
Ja, das fand ich witzig. Man kann jetzt, vorausgesetzt man hat Steam auf seinem Mac/PC laufen, kann man sich von einem anderen PC über die Webseite steampowered.com, glaube ich, ne?
Ja.
Wiederum einloggen mit seinem Account und kann von irgendwo auf dem Planeten ein Spiel auf seinem ein Spiel auf seinem Rechner daheim installieren. Wenn man nach Hause kommt, ist es installiert. Wenn der Rechner an ist.
Ja. Wie oft lässt man seinen Rechner an, wenn man von zu Hause weggeht?
Ich glaube, das war früher mal hip, ne? Dass der Strom noch billig war und das Auto im Hinterhof lief, falls man mal irgendwo hin wollte.
Also ganz im Ernst, ich glaube, es hat eine Menge Leute, haben irgendwie einen Server zu Hause stehen, der anbleibt, also Musikserver, keine Ahnung, so ein Mac Mini oder irgendwas oder irgendwie so ein Shuttle-PC oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber man lässt doch nicht seinen Rechner, auf dem man zockt, weil das sind ja schon meist ein bisschen leistungshungrige und dementsprechend stromfressendere Rechner, den lässt man doch nicht einfach an.
Weiß nicht, gehen die nicht in so einen Stromsparmodus vielleicht?
Ja klar, kannst du die irgendwie alle auf Wake on LAN oder sonst irgendwas stellen, aber ich weiß nicht, also.
Ja, Moment mal, mal angenommen, du kaufst so ein Netzteil mit 900 Watt, oder was haben die Dinger?
Ja, durchaus auch mal gerne 1000 mittlerweile.
Laufen die, selbst wenn sie nichts machen, bei 1000 Watt?
Was meinst du, wenn sie nichts machen? Ja, wenn der Rechner aus ist, natürlich nicht.
Das nicht, aber der ist an, aber macht nichts.
Ja, das läuft nicht auf Volllast, natürlich.
Siehst du, ist doch super.
Ja, aber das braucht trotzdem noch eine ganze Menge. Also ich bin jetzt nun nicht der ökologischste aller Leute.
Okay, also
das wäre mir zu krass.
Dann können wir es so sagen. Ne? Nicht grüne Wähler, die gerne viel Geld für Strom ausgeben, weil sie ihren PC gerne auch mal anhaben, ja, wenn sie nicht da sind, können sich Remote-Spiele installieren. Also Remote, sagt man, wie sagt man?
Von woanders.
Von woanders. Spiele installieren.
Also ich finde dieses Konzept eigenartig.
Ja, aber ich finde es witzig, dass es geht. Also ich finde die Technik toll.
Gab's ja auf der Xbox also auch schon.
Ich finde das auf der Xbox ja auch toll, ja. Wenn irgendeine neue Demo rauskommt oder irgendwas Neues, Xbox.com, einloggen, kaufen. Danke, ist zu ihrer Warteschlange hinzugefügt worden.
Da installiert er aber nichts. Wenn du nach Hause kommst und machst die Konsole an, lädt er das einfach runter.
Ja.
Das ist was anderes.
Ja, ja. Ja gut, das geht ja via Steam schon lange. Du kannst ja einfach remote was kaufen.
Ja.
Und wenn du dann nach Hause kommst, weiß nicht, ob neue Einkäufe automatisch installiert werden. Was sie jetzt halt zusätzlich dazu gemacht haben, klar, das geht bei der Xbox auch, wenn du sie anlassen würdest. Wenn du was remote kaufst, dann geht's natürlich sofort.
Also das ist ein sinnloses Feature.
Ja, und deshalb wollte ich es erwähnen.
Gut, haben wir das auch erfüllt. Da darfst du aber gleich vielleicht über was Sinnvolles reden. Ich glaube, das ist aber eh nur eine News, dass The Banner Saga auch
The Banner Saga hatten wir ja letzte Folge, glaube ich, wiederum. Auch wieder eins von diesen Indie-Spielen, auf die ich mich freue, wie so ein, weiß ich nicht was.
Kann ich mich grundsätzlich überhaupt nicht dran erinnern, dass wir da mal drüber geredet haben.
Aber nicht?
Haben wir in der letzten Folge darüber geredet? Also
wollte ich aber.
Ich meine, vielleicht habe ich es ignoriert. Das kann schon sein. Mir sagt es jedenfalls überhaupt nichts.
Das ist ein Spiel, das spielt in so einer Wikinger-Welt, Sagen-Welt, ja? Und ist sehr storylastig, soll sehr storylastig werden, hat einen 2D-Cartoon-Stil, und gameplay-technisch wird es ein rundenbasierendes Taktikspiel auf einem Schachfeld-Prinzip. Und wird gerade, ist auch tierisch gehypt, wiederum über Kickstarter. Ich meine, wir haben bei dem Kickstarter-Thema drüber geredet. Zumindest wollte ich das. Und wird von drei ehemaligen Entwicklern von BioWare erstellt. Und was ich heute eigentlich sagen wollte, war bloß, die hatten sich ein Ziel gesetzt, ich glaube ab $650.000 oder $700,000, wenn sie die bei Kickstarter erreichen, machen sie auch eine Xbox bzw. PlayStation-Variante. Und das haben sie jetzt geschafft. Und zumindest haben sie sich das jetzt fest vorgenommen. Und das finde ich ja toll, weil ich meine Xbox mag. Und da freue ich mich.
Sehr gut. Hätten wir das auch durch.
News am Ende.
Genau. Naja, so ganz, also die News ist am Ende. Wir haben aber noch eine News, bevor wir zu unserem Stichwort Achievements-Thema noch kommen. Indie Games und iCloud, hast du einen Artikel gefunden, den du vielleicht kurz zusammenfassen magst?
Ja, das habe ich heute spontan noch so kurz vor Sendungsbeginn gefunden. Ist ein etwas längerer Artikel, in dem beschrieben wird, warum denn eigentlich so wenig Indie-Entwickler für iOS das iCloud-Feature von Apple einbauen. Und Fazit, sehr grob zusammengefasst, ist Zeit, Geld und ja, Feature-Umfang, beziehungsweise es gibt wohl einige technische Probleme, wenn er irgendwas nicht richtig synkt. Zum Beispiel Savegames kann es sein, dass du vielleicht sogar ein Savegame komplett verlierst und dass es bei manchen Spielen, bei denen du vielleicht sogar Geld in-game ausgeben musst, nicht ganz so simpel zu handeln. Wen das interessiert, wer iOS-Spiele spielt und sich auch immer fragt, warum es denn so wenig iCloud-Features gibt, weil theoretisch ist iCloud schon cool. Ne? Kannst zwischen iPad und iPhone oder mehreren iPads oder wie auch immer, schlussendlich auch Mac, ne? Kannst du zum Beispiel Savegames synken, was zum Beispiel Infinity Blade macht, Infinity Blade 2. Ja, wer sich da Fragen stellt, warum das nicht implementiert wird, für wie zum Beispiel Savegames synking oder Gott weiß was, dem kann ich diesen Artikel mal empfehlen. Aus Indie-Sicht. Weil größere Titel oder größere Firmen das tatsächlich nutzen.
Aber auch nicht so viel.
Dann wird wahrscheinlich da auch wieder die technische Komponente reinspielen. Aber bei Indies ist es tatsächlich wohl eine Zeit- und Geldsache, weil wo vieles tatsächlich mit iCloud, mit der API wohl noch nicht so hinhaut, wie es sein soll. Mhm. Also auf jeden Fall, wen das interessiert, der kann sich das mal anlesen.
Jo. Ja, dann haben wir jetzt noch so ein kleines Thema, was dir irgendwie auch auf dem Herzen liegt, oder klein oder größeres Thema, wie auch immer. Spiele und Achievements.
Ja, ich bin ja eigentlich so ein Achievement-Jäger, was wahrscheinlich auch nicht, also, weil ich spiele ja generell relativ lange. Also wenn ein Spiel 10 Stunden lang ist, dann brauche ich definitiv 20. Sieht man ja gerade an Mass Effect 3. Ich glaube, du bist schon vor 4 Jahren fertig gewesen.
Ja, ja. Bevor die das erste entwickelt haben, hatte ich jetzt das
dritte Bildchen. Wenn ein Achievement nicht gerade total dämlich ist, was ich da machen muss, um das zu erreichen, dann tue ich das meistens auch, wenn mir das Spiel wichtig ist. Ne? Und irgendwie habe ich letztens über, ich habe Journey gespielt und dachte mir, eigentlich macht mein Wille, das ein oder andere Achievement zu erreichen, macht mir die Erfahrung, Journey zu spielen, als Beispiel, eigentlich komplett kaputt. Und ja, jetzt könnte man sagen, ja, dann spiel doch einfach nicht so, dass du das Achievement erreichen möchtest, aber das ist immer im Hinterkopf. Weißt du, ey, eigentlich müsste ich bloß mal da und wenn ich jetzt einfach nur mal jede Ecke nochmal 20 Mal absuche, vielleicht ist da das, was ich suchen muss oder vielleicht ist da irgendwas, weil es Leveldesign technisch könnte es irgendwie so, fühlt es sich an, als wäre da was. Aber ich habe entdeckt oder bemerkt, dass ich das oft nur ausprobiere in der Absicht, da könnte irgendwas mit einem Achievement sein oder sowas. Und das macht mir, finde ich, bei vielen Spielen so, zum Beispiel die so sehr atmosphärisch sind, wie zum Beispiel Journey oder die so sehr die eine Geschichte extrem gut und atmosphärisch erzählen, wie zum Beispiel Mass Effect, finde ich, machen Achievements mehr kaputt, als sie eigentlich bringen, finde ich.
Ja, ich finde, das ist aber eher schlechtes Achievement-Design, wenn das so ist.
Ja, das spielt auch mit da rein, aber ich habe tatsächlich mal überlegt, mal abgesehen davon, dass Sony und Microsoft das wahrscheinlich nicht zulassen würden, das Spiel. Ich glaube, du musst ja, ne?
Achievements einbauen. Also, ich weiß nicht, wie es bei Sony ist mit den Trophies, aber ich weiß, dass auf jeden Fall bei Microsoft das relativ konkrete Vorgaben gibt. Du musst halt beim Vollpreistitel 1000 Gamer Points anbieten, bei Arcade-Titeln 200 Gamer Points über Achievements und das muss halt eben sinnvoll eingebaut werden. Da gibt's ja auch welche, die machen das mit Liebe und bauen die Achievements auf eine Art und Weise ein, dass man sagen kann, das passt einfach super zu der Spielmechanik. Man kann die Story von so einem Spiel auch erleben, ohne jetzt groß auf diese Achievements einzugehen und von denen abgelenkt zu werden und kann sie halt eben noch in so zusätzlichen Modi irgendwie sich reinholen. Oftmals ist ja auch bei Spielen mittlerweile so, dass du Achievements ganz gut im Multiplayer bekommst, in dem Singleplayer mehr so on the fly, während du halt die Story durchspielst, dann ist es ja auch durchaus okay. Aber es gibt auch andere, die machen das halt extrem lieblos. Also die hauen die einfach irgendwo rein oder ja, mach halt, töte halt 5000 und töte 10.000 oder so. Oder du denkst, naja gut, das ist jetzt nicht so verschreckend.
Es gab ja auch mal so, oder gibt's wahrscheinlich immer noch, Spieler, die sind dann unter so Achievement-Huntern sehr beliebt. Ich glaube, es gab mal so ein Avatar-Spiel, also die Airbender, dieses von diesem Comic, oder was ist das? Ja. Ich glaube, da konntest du innerhalb von, du kaufst das Spiel, legst es ein, du startest es, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten drücken, kannst du alle 1000 Punkte innerhalb von 5 Minuten bekommen, glaube ich. Solche Spiele gibt's auch, und das ist natürlich unter diesen Achievement-Huntern, hey, 1000 Punkte für 5 Minuten. Relativ beliebt. Ja, weiß nicht. Ich wollte es einfach bloß mal anstoßen. Ich fände das mittlerweile mal wieder fast interessant, wenn es bei Spielen passt, je nachdem. Wie gesagt, Journey war für mich prädestiniert dafür, dass es ein Spiel ohne Achievements wird. Einfach, wie wir es vorletzte Folge erklärt haben oder beschrieben haben, ich fand das Spiel so grandios, und ohne Achievements hätte ich es noch mehr genossen, als ich es eh schon genossen habe.
Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie sehr die Achievements im Vordergrund sind. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, wenn ich auf der Xbox spiele, dass ich da großartig, Journey ist natürlich ein PS3-Titel, aber dass ich auf der Xbox irgendwelche Achievements im Vordergrund habe, das hatte ich noch nie. Also wenn, dann ist es so, dass ich von mir aus reingehe und sage, ich weiß ja, dass es Achievements in jedem Spiel gibt, also gucke ich mir mal an, was man da so machen kann. Und manchmal tue ich das bei größeren Titeln, dass ich sage, naja, jetzt ich weiß lieber vorher, was es so in Achievements gibt, dann kann ich
genau, das gleich schon berücksichtigen. Genau, das meine ich. Das ist irgendwie so ein Druck in mir, den ich einfach nicht abschalten kann manchmal. Manchmal ist es einfacher, manchmal weniger einfach. Und ich finde, es nimmt einfach... Ich finde einfach, es nimmt in manchen Spielen nimmt es einfach, für Leute, die das nicht können, nimmt es einfach unheimlich viel vom Spiel.
Also ich meine, ich könnte damit leben, wenn man sagen muss, es gibt halt einige Titel, bei denen Achievements jetzt nicht verwendet werden, wobei das halt tatsächlich momentan einfach eine Anforderung ist halt für die beiden Plattformen, dass es dort verlangt wird. Aber grundsätzlich bin ich schon ein sehr, sehr großer Freund von Achievements, weil ich immer finde, dass die Leute sich selber irgendwie kontrollieren müssen, ob sie jetzt nach einem Achievement spielen oder halt eben nicht. Also ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt nicht so der Mega-Achievement-Jäger ist. Ich habe grundsätzlich in keinem einzigen Spiel auf der Xbox 1000 Punkte. Bei einem bin ich ganz knapp dran, aber in allen anderen habe ich das nicht. Und das ist auch okay. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber die Achievements geben natürlich schon manchmal eine ganz nette Motivation, nochmal ein bisschen mehr an der Stelle zu machen, ein bisschen vielleicht sogar das nochmal durchzuspielen für manche Leute oder es irgendwie einfach ein bisschen besser zu machen. Also ganz oft geht mir es jetzt so, habe ich meistens allerdings eher bei diesen 3-Sterne-Spielen auf dem iPhone, was ja auch in so eine Achievement-Ecke geht. Meistens ist es ja verbunden mit sammle alle Münzen und dann kriegst du den Stern, sammle das und dann kriegst du das. Da habe ich das schon irgendwie, dass ich sage, nee, das Level will ich jetzt perfekt schaffen.
Ja, aber da ist das Spielprinzip genau das.
Genau, und das ist das, was ich meinte mit Achievement-Design. Wenn Achievements gut designt sind, dann hängen sie sich genau an das dran, was in einem Spiel auch vorkommt. Also meinetwegen
macht jetzt wie machst du jetzt ein perfektes Achievement für Mass Effect?
Das kommt sehr auf die Situation an. In Mass Effect gibt es ja 1000 verschiedene Achievements. Also nehmen wir mal an, es gibt jetzt da dieses Liebelei-Achievement Paramour in Mass Effect. Und wenn man da jetzt irgendwie sagt, schaffe es schon nach dem ersten Zusammentreffen irgendwie mit dem Charakter dich zu verlieben oder so, dann ist das ein ganz cooles Achievement. Da muss man sich nämlich halt überlegen, wie man die am schnellsten rumkriegt, beispielsweise. Und so kann ich mir sehr, sehr viele Möglichkeiten vorstellen, die man halt eben vom Spiel anbieten kann, um das irgendwie cooler zu machen. Ich meine, momentan, Mass Effect, muss ich sagen, sind für mich auch tatsächlich keine Achievements, die großartig schwierig sind. Die nimmst du entweder mit, indem du ganz normal spielst, oder indem du nochmal spielst, also sprich, im zweiten Durchspielen gibt's noch das eine oder andere dazu. Und ich glaube, sie haben ja nur ein Multiplayer-Achievement. Muss ja, glaube ich, nur einmal.
Nee, es sind ein paar mehr, glaube ich, aber sind vergleichsweise echt nicht so viel.
Das genau, also schon, super wenig jedenfalls. Ich finde es in Mass Effect völlig okay, wie es aktuell gemacht ist, was die Achievements angeht.
Ich habe überlegt, ob es nicht witzig wäre, ob man, also mal bei 1000 Punkten, ja, du sagst, du startest das Spiel, kriegst schon mal 500, danke, dass du das Spiel gekauft hast. Und dann nochmal 500, wenn du das Spiel beendet hast. Irgendwie. Das finde ich toll.
Nee, das finde ich total blödsinnig. Da kannst du das ganze Achievement-Konzept weglassen. Weil das
eben, darfst du aber nicht. Laut.
Ja, aber das ist ja... ja, also weiß ich, das sehe ich wirklich so, dass Achievements sehr, sehr viel bringen können, wenn man sie schön und mit ein bisschen Liebe zum Detail auch einbaut. Ich erinnere mich damals an Dirt 2, was wir ja beide recht lange gespielt haben. Da gibt's halt sehr, sehr witzige Achievements, die jetzt nicht unbedingt ablenken, wo man das Spiel nicht irgendwie kaputt macht dadurch, aber wo halt einfach Sachen dabei sind, die nett sind. Ja,
ja gut, ja. Wobei das natürlich, also so ein Rennspiel wiederum auch auf das Wiederholen eines einzigen Tracks. Also wenn jetzt zum Beispiel, also ausgelegt ist, wenn jetzt aber zum Beispiel Mass Effect sagst, jetzt bei deinem Beispiel, auch wenn es, glaube ich, im Spiel technisch gar nicht geht, aber mal angenommen, es ginge, verführe, weiß ich nicht, schon beim Blabla, schon beim ersten Treffen. Ja, nach dem ersten Treffen, wenn du es nicht geschafft hast, dann ist das Achievement für dich für den Arsch.
Ja, so ist halt.
Es gibt ganz, ich meine, in jedem Spiel...
Da schluchzt der Achievement Hunter in mir.
Du, außerdem finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass du Achievement Hunter bist. Wenn ich unsere Gamerscores bei den Spielen vergleiche, hast du tendenziell auch nicht mehr als ich.
Ja, nee, ich habe das tatsächlich abgeschaltet, aber es stirbt immer ein kleines Stück von mir, jedes Mal.
Weiß nicht. Also mich würde tatsächlich mal die Meinung jetzt ein bisschen unserer Hörer dazu
interessieren. Ja eben, ich glaube, das wollte ich eigentlich. Ich wollte einfach bloß ein bisschen...
Wie ihr das seht, was Achievements eigentlich bringen. Weil ich finde tatsächlich, mittlerweile wird ein bisschen arg viel achievementisiert, kann man sagen. Ja. Also grundsätzlich hast du ja überall mittlerweile Achievements. Es gibt ja schon Online-Plattformen, die überhaupt nichts mit Games zu tun haben, die quasi im Rahmen von Gamification irgendwie Achievements einsetzen, wo man sich dann schon drüber streiten kann, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Aber wollte
Microsoft nicht in ihrer... Visual Studio
Achievements, genau, hat Achievements genau. sogar eingebaut. Ja, sie haben in Visual Studio in der neuen haben sie Achievements eingebaut.
Schreibt 10 Zeilen Code oder so.
Ich kenne sie gar nicht ganz genau. Ich weiß nicht, aber ich hatte irgendwas gelesen, aber es ging so in diese Richtung. Ja, ja. Und da muss ich schon sagen, das finde ich jetzt also irgendwann ein bisschen albern. Ich bin trotzdem immer noch ein Freund davon, vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, was in World of Warcraft Achievements, als ich es noch aktiv gespielt habe, was die gebracht haben, als sie ins Spiel gekommen sind. Das hat Leute so unfassbar motiviert, dieses Spiel weiterzuspielen. Und das ist auf jeden Fall für einen Entwickler oder für einen Publisher von so einem Titel super. Obwohl es ein sehr, sehr kleines Feature ist.
Ich glaube, das war relativ clever von Blizzard gemacht, weil sie tatsächlich mit den Achievements den Leuten einfach mal wieder was Neues gegeben haben. Weil wiederum, das Spiel basiert darauf, dass du viele Dinge konstant wieder machst.
Witzigerweise übrigens gar nichts Neues.
Da sind Achievements halt immer irgendwie anders von der Funktionsfähigkeit.
Ja, Achievements bringen dich halt über so eine Metaebene dazu, dass du Dinge, die eigentlich für dich schon durch sind oder die du routiniert gemacht hast, dass du die halt nochmal versuchst und immer mehr oder auf eine gewisse andere Art und Weise, aber letztendlich nutzt es nur die vorhandenen Mechaniken. Achievements sind ja in dem Sinne kein neues Gameplay-Element, sondern sie sind halt einfach was dich halt motiviert, die anderen Sachen besser zu machen oder eben auch nicht motiviert. Also ich bin wirklich jemand, hast du vorhin auch mal gesagt, ich gucke mir so Sachen an und wenn ich sehe, hey, das macht Spaß, das ist cool, das Spiel an sich oder ein bestimmtes Feature ist cool, dann bin ich auch bereit dafür, auf Achievement-Jagd zu gehen oder zu gucken, dass ich dieses Achievement bekomme. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie nah dran bin und denke, da habe ich eine Chance. Mhm. Wenn ich aber jetzt sowas habe wie, ja, schaffe irgendwie 100.000 Kills in irgendeinem Spiel. Ich glaube, in Gears of War 3 gibt es so ganz krasse Achievements,
die man irgendwie
da muss ich dann sagen, sorry, aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie auf die Jagd gehen würde danach, weil es einfach so unwahrscheinlich weit weg ist, dass sich das nicht mehr gut anfühlt. Grundsätzlich auch so Sammel-Achievements in Spielen, die nicht drauf ausgelegt sind, finde ich auch total dämlich.
Wobei bei Dirt 2 haben wir uns schon gegenseitig einigermaßen gut gepusht.
Ja, da haben wir Multiplayer halt ein bisschen gespielt gehabt. Da gab es ja sehr, sehr viele Achievements im Multiplayer. Da war halt eins irgendwie erreiche Level 30 im Multiplayer. Hätte ich normalerweise nie gemacht, aber das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ja. Und das ist genau der Punkt. Wenn das Spiel Spaß macht und man eh irgendwie dann schon so dabei, dass man eigentlich alles sonst so abgedeckt hat, naja, für die letzten ein, zwei Achievements, da packt es mich dann auch hin und wieder mal, dass ich das sage, so, die will ich jetzt noch. Mhm. Witzigerweise fehlt mir echt in diesem Spiel nur noch ein einziges Achievement. Das kann ich sogar ohne Multiplayer schaffen. Nämlich die normale Singleplayer-Kampagne mal zu Ende zu fahren. Und das habe ich bis heute nicht gemacht.
Ah ja.
Ich habe 980 von 1000 Gamer Points und das war's.
Mir fehlt bei Assassin's Creed 1. Ein Achievement. Nee, das stimmt nicht. Mir fehlen noch ein paar andere Flaggen, die man da einsammeln kann. Aber eins, was ich theoretisch noch erreichen kann, weil ganz ehrlich, mir fehlen irgendwie ein oder zwei Flaggen. Die finde ich nie. Selbst mit Guide nicht, weil du musst ja erstmal checken, welche du nicht hast, welche du schon hast. Nein, das Achievement, was mich tatsächlich ein bisschen genervt hat, es gibt ein Achievement dafür, dass du mit dieser Frau, die dich da betreut, in der Neuzeit, wenn du mit der durch alle Dialoge gehst, und das Spiel war neu, Assassin's Creed 1, und du wusstest nicht so genau, wie das funktioniert, und das Prinzip war, und das habe ich erst beim zweiten Dialog gemerkt, du kannst öfter die nochmal ansprechen. Und wenn du die 2-3 Mal ansprichst, erst dann wiederholt sie sich. Ja, und beim ersten Dialog habe ich das nicht gemacht. Ja, und da habe ich natürlich nicht alle Dialogfetzen durch. Mhm. Als Beispiel, solche Dinge nerven dann.
Und die sollen
ich spiele das nicht nochmal.
Ja, und genau, das ist aber der Punkt, die sollen ja dazu motivieren, dass man es vielleicht sogar nochmal spielt.
Genau.
Das ist halt eben so das Ding.
Und da stoßen sie bei mir auf Granit.
Wie auch immer, das wird jetzt, glaube ich, die Entwickler nicht stören, ob du das magst oder nicht so sehr magst, aber es würde mich halt einfach mal interessieren, wie so der Rest sieht.
Ich habe den Stein ins Rollen gebracht.
Hast du. Jetzt hoffen wir mal, dass kein Shitstorm irgendwie in unseren Kommentaren kommt. Passiert ja üblicherweise nicht. Da wäre es ja schön, wenn du auch mal
zusammenkommen würde. Wir sind nicht die Piraten hier. Hier kein Shitstorm los.
Also, wenn ihr mögt, oder auch wenn ihr nicht mögt, aber ihr könnt ja mal einen Senf dazu abgeben in unseren Kommentaren zu der Folge, wie ihr das so seht. Gerne auch auf Facebook oder sowas auf unserer Games on Max-Seite.
Würde mich freuen.
Das wäre mal ganz spannend. Thema, mögt ihr Spiele eigentlich, die keine Achievements haben, oder könntet ihr euch vorstellen, auf die zu verzichten, oder sind für Achievements für euch unverzichtbar und so weiter und so fort.
Mhm.
Ja, das war's für den Games-Bereich dieses Mal, würde ich sagen.
Ja, sind wir ja relativ flott durch, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Über eine Stunde schon geredet.
Ja, also, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Max.
Mhm.
Ich habe alles gleich im Max-Bereich noch so eine Überleitung aus dem Games-Bereich. Das habe ich quasi geschickt positioniert in der Agenda.
Mhm.
Und zwar hatten wir es letztes Mal schon davon, nämlich die GameStar auf dem iPad.
Ja.
Da hast du ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, dass die App ziemlich gut ist. Und hast mir so diesen Tipp gegeben, mir das mal anzuschauen, wenn ich ein iPad kriege.
Jupp, jupp.
Und das habe ich getan. Und die ist echt großartig.
Du hast sie abonniert.
Genau, ich habe sie abonniert. Und ich muss wirklich sagen, die GameStar ist eine Zeitschrift, von der ich immer noch heute recht viel halte. Ich spiele zwar keine PC-Spiele, aber redaktionell finde ich die echt ganz super. Die ist nicht so kitschig wie manche andere Zeitschrift. Sie hat vielleicht ein Wertungssystem, was ein bisschen eigenartig ist, weil zu formell und so. Aber insgesamt finde ich die einfach super.
Ist das das mit den 10 Punkten?
Ja, das ist mit
10
den
Kategorien.
Genau. Ah, okay. Ja, also Wertungssystem finde ich, naja. Wie auch immer, darum geht's mir jetzt gar nicht so sehr. Ich finde einfach, sie haben es super geschafft, das Magazin mit einem schönen Inhalt aufs iPad zu bringen, in der Form, die auf dem iPad auch Sinn macht. Also man hat die App zwar grundsätzlich nur im Querformat, was aber auch okay ist.
Mhm.
Hat ein Layout, was wirklich auf das iPad angepasst ist. Es sind also nicht irgendwelche PDF-Dateien, die einfach nur irgendwie angezeigt werden. Manche Zeitschriften machen das ja irgendwie, haben dann so, wenn man es quer hält, haben sie irgendwie zwei PDF-Seiten nacheinander. Dann muss man es irgendwie groß und klein zoomen und dann braucht es wieder, bis die PDF sich komplett aufgebaut hat. Und das ist alles.
Ja, das sind die Verlage, die gestern festgestellt haben, dass es wohl sowas wie ein iPad gibt.
Genau.
Und dass sie da unbedingt diesen Next-Gen-Market abgreifen müssen.
Genau, ja.
Und dass sie da mal was brauchen.
Ja.
Stimmt.
Das sind auch die Social Media irgendwie für den Stuhlkreis halten oder sowas. Also wirklich, das ist jedenfalls, GameStar ist da anders. Also die erste App von der GameStar war auch, naja, eher mäßig. Gehörte
also
mehr zu
eigentlich
den,
genau so, wie wir es gerade beschrieben haben.
Gehörte mehr zu den Internetverweigerern. Und jetzt ist es halt so, dass die neue alles richtig macht aus meiner Sicht. Die App unterstützt Retina komplett auf dem iPad. Das heißt, es sieht wirklich alles super aus. Und zwar nicht nur die Texte. Das ist nämlich das größte Problem bei den ganzen News-Apps oder Zeitschriften-Apps, dass meistens die Texte okay sind, klar, aber die Bilder halt furchtbar aussehen.
Mhm.
Und da hat die GameStar einen riesen Vorteil. Sie nehmen die Screenshots in einer sehr, sehr hohen Auflösung auf und können demzufolge halt eben auch eine richtig tolle Präsentation davon machen. Man hat ganz oft in den Artikeln dann halt so auf einer Seite Fullscreen die Screenshots und kann sie unten über so kleine Buttons umschalten und sich noch mehr dazu angucken. Es ist echt großartig gemacht.
Wobei natürlich gerade die Bilder, die diese Zeitschriften oder Zeitungen halt massiv in der Größe beeinflussen.
Genau, das ist halt so der einzige Nachteil so ein bisschen. Also so eine Ausgabe jetzt, die aktuelle zum Beispiel, ist irgendwie so um ein Gigabyte groß.
Echt?
Also da ist man schon mit einem...
500 MB gesagt?
Nee, es ist doppelt so viel, also es ist echt? Über ein Gigabyte. Einmal sogar 1,3, glaube ich. Und das ist natürlich mit einem kleinen iPad schon, also 16 Gigabyte iPad, ist man da schon schnell mal an der Grenze, wenn man da irgendwie ein paar Ausgaben drauf hat und das vielleicht von verschiedenen Zeitungen und noch irgendwie Musik und Filme und so.
Mhm.
Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich mir jetzt doch das 64 Gigabyte wieder geholt habe. Und das ist halt wirklich so ein bisschen ein Problemchen bei der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite, ich habe heute Mittag mit Markus zusammengesessen. Das ist der verantwortlich ist für die neue GameStar-App. IDG, die machen, sitzen ja direkt bei uns in der Ecke.
Mhm.
Und der sagte, dass sich jetzt noch keiner darüber beschwert hat. Also, dass es, dass alle gesagt haben, die Größe, ja, ist halt so. Kein Ding. Weil man muss wirklich sagen, dafür kriegst du halt auch eine richtig coole Qualität geboten, im Sinne von, dass das alles super scharf aussieht. Und ich meine, im Ernst, man macht das halt einmal im Monat. Also man lädt sich, die kommt monatlich raus, man lädt sich halt diese Ausgabe runter. Und bei einer Tageszeitung wäre das ein Problem. Aber so hat man einmal im Monat, wenn man durch ist mit der Ausgabe, kann man sie theoretisch archivieren oder einfach runterwerfen wieder und die nächste halt sich ziehen. Finde ich halb so wild.
Ich bin mal gespannt, ob sie was sie mit der Vollversion, die immer mit der Printausgabe mitkommt, ob sie irgendwann mal in der Digitalvariante, ob es überhaupt technisch möglich ist, ein kostenloses iOS-Spiel oder Code oder wie auch immer, wie man es machen könnte, mitgeben. Da bin ich mal gespannt.
Glaube ich
oder jetzt, ob der Apple irgendwas irgendwann mal anbietet.
Glaube ich jetzt eher weniger. Also Koops sind da auf jeden Fall interessant. Wir hatten uns da auch so ein bisschen unterhalten über das Thema und da kann ich mir relativ viel vorstellen. Ich kann mir auch gut denken, dass man mal so eine Ausgabe macht, wo man halt eben für den einen oder anderen Free-to-Play-Titel dann einmal irgendwie mal einen Voucher bekommen kann oder sowas, in dem man da zusammenarbeitet. Also da ist schon viel möglich. Grundsätzlich muss man wirklich sagen, ist das aber auf jeden Fall mal aus meiner Sicht der Beweis dafür, dass man auch heute noch mit einem eigentlich Printmagazin, also mit einem sehr guten redaktionellen Inhalt auch auf dem iPad wirklich richtig was Tolles anstellen kann. Mhm. Und ich wünsche mir jetzt momentan nur noch, dass die Game Pro halt auch kommt, weil das ist halt Konsole und das ist für uns noch ein bisschen interessanter als die GameStar an sich.
Ja, ich will halt eben auch die Making Games haben.
Habe ich heute Mittag eingetötet. Markus hat gemeint, kommt, wenn die GameStar gut läuft. Momentan würde ich sagen, hat sie gutes Zeug dazu, dass sie gut läuft, die App. Und von daher, also ich kann wirklich jedem, der Computerspiele mag und der mit PC-Spielen so ein bisschen was anfangen kann, kann ich nur empfehlen, diese GameStar zu abonnieren. Kostet, glaube ich, für 3 Monate 10 €. Und das ist wirklich super. Mhm. Also es gibt echt kein anderes Spielemagazin auf dem iPad, was auch nur annähernd die Qualität hat.
Das stimmt.
Inhaltlich und aber auch von der App an sich. Übrigens wird dazu das machen mittlerweile mehr und mehr von den Zeitschriften-Apps. Die verwenden diese Adobe Publishing Suite. Mhm. Und die ist echt richtig gut und setzt sich momentan so als Quasi-Standard durch, habe ich den Eindruck. Also wo man quasi die Artikel, indem man von links nach rechts wischt, durchschaltet und auf einer Seite von oben nach unten wischt, halt durch den Inhalt vom Artikel geht und hat dann teilweise Videos eingebunden und was weiß ich noch alles. Das machen mittlerweile viele und dieser Viewer ist echt sehr ordentlich.
Ja.
Ist wohl aber nicht ganz günstig. Haben recht komplexes Preismodell und sowas. Ich hatte auf die Website mal geschaut heute. Aber es nutzen mittlerweile mehr und mehr und ich hoffe, dass das auch noch weiter umgesetzt wird oder auch vielleicht auch noch Alternativen gibt, die auf eine ähnliche Art und Weise arbeiten. Weil damit macht es wirklich Spaß, so Zeitungen zu lesen. Mhm. Ja. Das ist das, was ich zur GameStar einfach nochmal sagen wollte. Also jeder, der ein iPad 3 hat und oder das neue iPad hat und Spiele mag, dann auf jeden Fall mal die App angucken.
Ja, ich habe ja auch gesagt das letzte Mal, dass ich mir die eigentlich abonnieren will. Ich habe gerade mit meinem iPad 1 zu kämpfen, mit Performance. Mal gucken, ob das macht nicht so richtig Spaß im Moment, das Ding zu benutzen.
Ja, das war ja, wie gesagt, das Problem, was ich immer hatte mit meinem ersten iPad, dass durch die ganzen iOS-Updates und sowas es jetzt auch nicht unbedingt schneller wurde. Man hat zwar dann neue Features gekriegt, aber das hat es irgendwie weniger nutzbar gemacht. Und ja, ja. Das ist halt wirklich so ein Ding.
Naja, also mal gucken, wenn sich bei mir da hardware-seitig was ändert, werde ich wahrscheinlich auch die 3-4 € in die Hand nehmen und das GameStar-Abo seit Jahren mal wieder abonnieren.
Genau, also ich meine, ich habe jetzt auch das Print-Abo gekündigt. Ich hatte die GameStar jetzt wirklich seit der zweiten Ausgabe, hatte ich die damals 1997, habe ich die im Abo gehabt und habe jetzt gesagt, okay, ich stelle es auf die digitale Fassung um, weil es wirklich praktischer ist, schlichtweg. Das ja. Magazin, ich gucke da natürlich, lese ich das, aber ich werfe es anschließend sowieso weg und habe dann diese ganzen ansonsten Papierstapel rumliegen. Die DVD habe ich schon ewig nicht mehr eingelegt, die dabei ist. Und so gucke ich mir jetzt teilweise schon die Videos mal wieder an. Die werden ja dann auch aus der App raus direkt gestreamt. Also das ist schon wirklich nett.
Haben die viele Videos drin?
Ja, sind schon einige, ich glaube so 10 oder so. Die sind ja nicht mit dabei. Die Videos werden
gestreamt. Ach so, die streamt er dann, okay.
Und dieses Einführungsvideo, wie die App funktioniert, was ihr Fabian Sigismund da auf eine, naja, witzige, gut, kann man sich drüber streiten, aber auf eine gewisse Art
macht. Das hab ich mir gar nicht angeguckt.
Ja, guck mal dann, weißt du, was
ich meine. Fände ich ein schönes Bild, irgendwie schön illustriert, fände ich das hübscher.
Also auf jeden Fall ist das
tausendmal kleiner.
Ist das mit dabei und die anderen Videos werden alle gestreamt. Hatte ich heute extra Markus nochmal gefragt gehabt, weil ich mir auch nicht so ganz sicher war. Aber er meinte, wenn sie die alle reinpacken würden, dann wäre das Ding irgendwie 3 GB oder sowas.
Kann sagen,
ja. Also das ist definitiv nicht dabei.
Okay.
Ja, aber ist auch so schon groß genug. Sie arbeiten aber jetzt gerade daran, dass sie das vielleicht auch ein bisschen kleiner noch kriegen, dass es nicht 1 GB ist, sondern schon noch immer darunter gedrückt wird. Würde natürlich schon ein bisschen helfen, ist klar.
Ja.
Also über 3G lädt es eh keiner runter, denke ich. Also wenn, dann machst du es halt wieder irgendwo.
Kannst du es überhaupt?
Ja, da das halt keine App ist, in dem Sinne könntest du es schon runterladen. Ja, wenn du genug Volumen hast und so und das gedrosselt wird, kannst du das prinzipiell schon tun. Dauert halt ein bisschen.
Gut ab.
Ja. Ein anderes Ding, bleiben wir mal so in der Zeitschriften-Ecke, weil ich habe ja dadurch jetzt, einfach, dass ich das iPad neu habe, einiges wieder ausprobiert, ist die Welt HD. Mhm. Ist jetzt nur auch schon ein Thema, was recht, ja, was immer wieder mal gekommen ist in unseren Sendungen. Ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, dass ich mit das iPad mir über so ein Angebot von der Welt HD bestellt hatte. Und demzufolge habe ich jetzt auch für 2 Jahre ein Abo eben direkt dabei für die Welt HD. Und
das ist echt schon sehr cool. Also ich habe mich wieder sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Die App ist noch nicht perfekt, was Retina-Unterstützung angeht.
Ja, okay. So ein Fall davon. Ich dachte, du sagst, die App ist noch nicht perfekt, weil ich kann mich erinnern, dass es irgendwie die erste App raus, das war die erste App, die es überhaupt fürs iPad gab. Mhm. Weil, aber, okay. Bezüglich Retina. Ich dachte jetzt generell, ist die noch nicht so perfekt.
Nee, also ich muss wirklich sagen,
ich bin mit den anderthalb Jahren hinbekommen können.
Nee, ich bin mit der App wirklich zufrieden. Also ich hatte vor einer ganzen Zeit mal, es gab ja ein großes Update für die App und dann hatte ich vor einer Zeit mal an so einem Testprojekt von TRND, hatten wir ja hier auch mal erwähnt, teilgenommen, zu so einer, also Umfrage zu der Welt und ein bisschen Studie mit Leuten reden und dann irgendwie einen Report und sowas da einreichen, um halt eben den Feedback zu geben. Und das ist wohl insgesamt auch nochmal ganz, ganz ordentlich angekommen und es sind sehr, sehr viele Verbesserungen gemacht worden an der App und ich muss mittlerweile wirklich sagen, die ist echt super umgesetzt. Man kann sie im Hochformat super angucken, man kann sie im Querformat super angucken, Bildergalerien wird gut gemacht, Videos sind integriert und so. Also ist wirklich echt okay. Mhm. Jeden Abend um 19 Uhr steht die Ausgabe vom nächsten Tag zur Verfügung. Sie wird aber auch während des Tages aktualisiert, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Also es ist keine...
Also die aktuelle Ausgabe.
Die aktuelle Ausgabe wird aktualisiert, okay, sozusagen. Also es ist aber immer so, dass es schon auf Tagen basiert. Also es gibt nur immer eine komplett neue Ausgabe, gibt es quasi nur einmal am Tag. Okay. Und es werden aber halt mal Artikel eingesteuert, wenn irgendwas war. Also man verpasst jetzt keine brandheißen News oder so. Und es wird oben auf dem Button, wenn man die App aufmacht, gibt's ja, kann man normal eben die neue Ausgabe laden. Und wenn irgendwelche Aktualisierungen stattgefunden haben, steht da oben irgendwie Aktualisierung laden oder sowas. Also dann erkennt man, dass was Neues da ist.
Okay,
kann das halt eben machen. Ne? Und es ist auch so, das war früher immer so ein Problem, während die Ausgabe geladen hat, musste man warten und jetzt ist es halt schon seit einer Weile so, dass nur die Startseite, das dauert so Sekunde, auch zwei oder so, dann ist die Startseite geladen und derzeit lädt er halt einfach weiter den ganzen Rest. Das heißt, man kann schon anfangen zu lesen. Hat da
auf jeden Fall, das hat bei GameStar noch nicht so funktioniert. Kann aber auch seitdem...
Das hat sehr gut funktioniert sogar.
Das hat
wirklich richtig gut funktioniert, auch bei der GameStar.
Okay.
Bei der Welt ist es halt tatsächlich momentan so, mein einziges Problem damit ist, dass Retina für Text zwar unterstützt wird, was sehr, sehr wichtig und super ist, aber
Text... Naja, was heißt unterstützt?
Genau,
was,
Text ist halt
ein Vektor.
Also genau.
Von vornherein.
Ja, bei manchen Apps auch also nicht.
Also Vektorelement.
Manche, die quasi im Hintergrund irgendwie PDFs oder Bilder oder was, ne, PDF wäre was anderes, aber manche, die Bilder verwenden für auch den Text irgendwie, weil sie das Layout irgendwie aufrechterhalten wollen, da gibt es auch Beispiele im Zeitungsbereich, bei denen skaliert der Text halt nicht nach oben mit und das sieht dann ziemlich schlimm aus, aber bei der Welt-HD ist es nicht so. Sie haben jetzt aber irgendwie ein witziges Retina-Update vor 2 Tagen gebracht, da ist jetzt einiges angepasst, was so das Bildmaterial angeht, also zum Beispiel stand in den Update-Notes drin, dass jetzt im Regionalteil die Städte, die dort auszuwählen sind, das sind so Tabs, die du halt oben durchklicken kannst, dass dort die Schrift jetzt auch scharf ist.
Schön.
Das dachte ich mir so super. Ne? Allerdings der Loading-Screen für die Welt-HD ist immer noch verpixelt. Wo ich mir denke, also wenigstens den hätte man ja mal schön anpassen können, dass er hübsch aussieht. Also da muss ich sagen, ist noch Nachbesserung notwendig. Ändert jetzt nichts daran, dass man die App trotzdem super benutzen kann. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass da jetzt auch noch der Rest ein bisschen verbessert wird und dass auch die Bilder, die drin sind in den Fotogalerien, optimiert sind einfach auf Retina. Größtenteils zumindest. Man hat immer das Problem, dass nicht alle jetzt so mega hochauflösend verfügbar sind, aber man kann sich ein bisschen die Mühe geben.
Wie groß ist so eine Ausgabe?
Ich hatte es heute gerade irgendwo gelesen gehabt. Ich glaube, eine Ausgabe sind so irgendwie um die 50 MB oder so.
Echt so klein?
Ja, okay. Also die ist ja nicht wahnsinnig groß.
Klar, also würde ich fast noch nicht mal drauf wetten, dass jetzt so, weiß ich nicht, normale kleine Bilder in den Artikeln wirklich retina-tauglich werden sein irgendwann.
Ja, die Bilder sind allerdings,
das springt halt, ey, du kannst da bei 50 MB, wenn du, weiß ich nicht, ein Bild pro Artikel, weiß ich nicht, wie viele Artikel haben sie?
Die Bilder sind nicht mit drin.
Ach so, auch die werden wiederum gestreamt.
Das ist wieder so wie bei den Videos. Das ist ein Feature, was mit der nächsten Version kommen soll, dass man komplette Ausgaben offline runterladen kann. Da wird natürlich die Größe deutlich höher sein.
Eben. Und gerade bei, dann ja, hast du ja gerade gesagt, bei einer Tageszeitung, weiß ich nicht, ob ich da nicht tatsächlich wirklich nur, vielleicht sogar ohne Bilder komplett haben will. Ich weiß es nicht.
Ja,
also keine Ahnung, ich bin nicht so der Tageszeitungstyp, muss ich echt zugeben.
Ja, es ist halt immer, das ist dieses, also ich finde es extrem nützlich, weil das ist das ein Ding, was sich eben über nichts anderes abdecken lässt. Also da gibt's für mich kein Twitter, kein RSS oder sonst irgendwas, was diese News sinnvoll strukturiert rüberbringt. Da brauche ich eine Tageszeitung.
Und ich gucke halt einmal am Tag halt irgendwie so ganz kurz über Zeit.de oder Spiegel.de. Also
Ja, und ich finde die halt, ich finde die Zivilisation tatsächlich an der Stelle ziemlich gut. Also ich mag sie, ich lese die gerne und das passt auf jeden Fall für mich.
Du darfst.
Genau, und dann wäre es eigentlich auch mit der Welt HD schon das, was ich erwähnt haben wollte. Also vielleicht sollte ich noch sagen, ich glaube, die kostet im Monat so 12 €, wenn man sie abonnieren will, ungefähr. Was aber schon, finde ich, okay ist. Also ich finde die App auf jeden Fall von den Sachen, die so
gut sind, mit die wenig beste. Pro Tag, aber ja. Wenn es funktioniert, ist das ja okay.
Ja. Ein anderes Ding, was ein bisschen was mit Lesen zu tun hat, deswegen passt das ganz gut, ist Readability, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ist mir jetzt nur bewusst gewesen, weil das Ding natürlich logischerweise ist ja nur Text, auch wieder Retina voll unterstützt. Ich habe das jetzt auf meinem iPad draufgezogen, das ist schon echt sehr, sehr hübsch gemacht. Also ich hatte die Variante einfach fürs iPad noch nicht gesehen gehabt und kann ich also wirklich empfehlen. Das Ding ist gratis, Readability generell ja, und wird mittlerweile ja auch ganz ordentlich als Browser-Plugin unterstützt. Übrigens sehr vorbildlich, dass es da ein vernünftiges Plugin für Safari gibt und nicht nur so ein Bookmarklet. Leider, und das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Appell an alle, die so Read-It-Later-Services einbauen, Readability wird noch nicht so breit unterstützt, wie ich mir es wünschen würde. Also von neueren, hippen Clients wird es schon immer wieder mal eingebaut, aber auch hier wieder an der Stelle, habe ich glaube das letzte Mal schon gesagt, Flipboard bitte unbedingt einbauen. Die unterstützen momentan nämlich nur Instapaper und Read It Later, aber halt eben nicht Readability. Und das wäre ganz geil, wenn die einfach mehr Unterstützung kriegen würden noch.
Ich habe bei Readability und auch Read It Later, oder wie heißt es jetzt? Pocket?
Pocket heißt es, ja.
Genau. Habe ich irgendwie immer das Problem, ich benutze auch Readability, aber ich habe irgendwie immer das Problem, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, die machen das alle, das ist dieses typische Venture-Capital-Scheiß. Ich verstehe nicht, wie die Geld machen. Also machen sie ja im Moment effektiv nicht, und ich verstehe nicht, also das basiert alles darauf, dass sie wachsen. Ja. Und irgendwann funktioniert es nicht und dann ist es zu. Also ich hätte lieber sowas wie, ja, tatsächlich wie Instapaper.
Ja gut, Instapaper monetarisiert ja auch, und es wird ja früher oder später bei Readability genauso kommen.
Ich weiß es nicht.
Aber doch, bin ich relativ sicher. Grundsätzlich ist mir es aber erstmal egal, Hauptsache der Service funktioniert ziemlich gut, und dann ist es letztendlich nicht mein Job, mir zu überlegen, wie ich dieses Produkt monetarisiere, auch wenn es eine gewisse Gefahr natürlich gibt, dass es dann
wegfällt. Könnte uns treffen, genau.
Ja. Also ich wäre auch bereit dafür, was zu zahlen. Tatsächlich ist momentan aber wirklich die Schwierigkeit, dass es zu wenig integriert ist. Und jetzt haben wir auf dem Mobile-Bereich, also gerade auf dem iPad-Taste, kein Plugin für Safari. Mhm. Klar kannst du wahrscheinlich auch wieder so ein Bookmarklet installieren, aber es macht es halt nicht so ganz einfach, die Texte da reinzukriegen. Ja. Das ist wirklich so ein Thema. Das wäre cool, wenn es funktionieren würde. Und auch da würde ich mir generell wünschen, dass man irgendwie ein bisschen besser steuern kann, was eigentlich mit dem Zeug, was da hochgeladen wird, passiert. Also ich würde mir zum Beispiel gerne Ordner anlegen können für bestimmte Themengebiete. Und wenn's
Boah, nur, ich bist du so ein Ordnertyp.
Nee, überhaupt nicht an sich. Aber ich habe echt ein Problem, wenn ich mir Sachen einfach nur da in diese Inbox sozusagen schiebe von irgendeinem dieser Services. Das ist irgendwann total durcheinander. Und das ist, ich hätte es wirklich gern, dass ich irgendwie beim Hochladen, wenn ich möchte, das muss nicht Standard sein, aber dass man irgendwie sagen kann, es gibt einen Tag und ich schicke das halt als Games oder als Macs oder sowas hoch. Gerade für Vorbereitung von unseren Folgen speichere ich halt sehr viel in diesen Diensten. Und da wäre es irgendwie cool, wenn das gehen würde.
Okay.
Momentan ist mir das alles irgendwie zu chaotisch. Gut. Nichtsdestotrotz, Readability ist echt gut.
Jo, finde ich auch.
Ich habe noch ein paar Sachen. Ich bin gerade so on a roll sozusagen. Aber danach kommen viele Sachen von dir.
Über die ich wahrscheinlich wieder nichts sagen kann.
Lass mich rein. Doch, doch. Also, solange du dir mal überlegst, was du später sagen kannst, kann ich dir noch ein bisschen was erzählen über Sky Go zum Beispiel. Auch schon eine relativ alte App an sich. Aber habe ich jetzt mal wieder mit dem neuen iPad, weil ja auch so HD da richtig schön Spaß drauf macht, mir angeguckt. Und will ich eigentlich nur kurz erwähnen, dass wenn man ein Sky-Abonnement hat, man sich auf jeden Fall Sky Go auf dem iPad angucken sollte. Gerade die HD-Kanäle sehen super aus, und auch die App funktioniert mittlerweile deutlich zuverlässiger, als es früher der Fall war. Sie hat immer noch so ein bisschen Macken, aber sie funktioniert sehr ordentlich, und jetzt so im durch das bald herannahende Champions League Finale ist es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ja.
Was soll ich? Sekundenschlaf.
Ja.
Fußball. Es
gibt Menschen auf dieser Welt, die Fußball mögen. Ich zähle dazu, du halt nicht.
Hier das nächste Ding, wie heißt Immobilien Scout 24.
Genau, Immobilien Scout 24 für iPad.
Suchst du eine Wohnung?
habe ich, ja, ich nicht so direkt, dass ich jetzt unbedingt dringend eine suche, aber wir sind schon hier auch auf immer so ein bisschen auf der Hut, oder wie sagt man so schön, wir gucken, halten die Augen offen.
Ich glaube, in München sucht generell jeder immer eine Wohnung.
Nö, also, ja, wir wollen halt ein bisschen näher in die Stadt rein und gucken einfach jetzt mal so ein bisschen, und vor dem Zuge dachte ich mir, naja, ja, es wäre ja echt auch mal was, um sich die neue ImmoScout-App anzugucken auf dem iPad. Nicht die neue, aber jetzt mal mit dem neuen iPad halt eben diese App mir anzugucken wieder, was sich da so getan hat. Und ich bin echt positiv überrascht, was die so kann. Also sie ist vielleicht jetzt nicht so featurereich wie die Website selbst. Also man kann jetzt keine Suchaufträge und sowas anlegen, die dann quasi einem automatisch täglich benachrichtigen über neue Wohnungen nach bestimmten Filtern. Das muss man weiterhin über die Website machen. Aber was ich sehr, sehr cool finde, ist, man kann halt gewisse Filter definieren, beispielsweise was der Mietpreis sein soll, wie viele Zimmer, Quadratmeter, und man kann auch gewisse Mindestbedingungen halt setzen, wie zum Beispiel, es muss eine Einbauküche drin sein, es muss ein Stellplatz dabei sein und so weiter. Und gibt das ein und gibt einen Umkreis um eine Adresse ein, wo es halt eben, wo die Wohnung sein soll, was man auch im Web kann. Und das ist halt auf dem iPad echt cool gemacht, weil sie das letztendlich als Google Maps Overlay dann anzeigen. Das heißt, man sieht wirklich diesen Ort, den man ausgewählt hat, sieht dort drum den Umkreis und kriegt die einzelnen Wohnungen, die rechts an der Seite aufgelistet sind, sieht man als kleine Häuschen dann schön auf der Karte dort unten angezeigt. Und kann die antippen, die Häuschen, dann sieht man, welche Wohnung das ist, sieht Details dazu. Das ist richtig, richtig gut gemacht.
Okay.
Kann sie Bilder schön durchscrollen und so, und kannst natürlich auch dann direkt den Anbieter von der Wohnung dort kontaktieren. Muss ich sagen, wirklich zum Browsen und Suchen von Wohnungen nach bestimmten Kriterien ist es echt großartig.
Also perfekt macht wirklich wär's ja jetzt noch, wenn du dann mit deinem iPad durch die Straße laufen könntest und dann das iPad einfach nach oben hältst und dann quasi, wie nennt sich das?
Augmented Reality
mäßig, dann siehst, ob in dem Haus, was du gerade anschaust, eine Wohnung frei ist.
Ja.
Ja, ist eine Spielerei, okay, alles klar.
Hast du schon mal jemals irgendwen wirklich, also der nicht völliger Nerd ist, auf der Straße rumlaufen sehen und irgendein Augmented Reality Feature nutzen sehen? Ich glaube, jeder von uns Geeks hat mal irgendwas ausprobiert in dieser Richtung, aber das setzt doch keiner im Alltag ein. Weil es einfach saudämlich aussieht.
Ja, mit der Google-Brille können sie sich
das ändern. Die Google-Brille an sich sieht saudämlich aus. Also da ist, wenn man die halt die ganze Zeit trägt, ja, dann ist man halt schon so gebrandmarkt, dann kann man von mir aus auch noch Augmented Reality machen.
Die Brille von Google sieht ein bisschen so aus wie die ersten Screenshots von Shepard. Also Mass Effect 1, kannst du dich noch die ersten Screenshots
erinnern? Oh nee, da erinnere ich mich nicht mehr.
Ja, sieht ein bisschen so dämlich aus.
Ja. Ich weiß, die Brille von Google, sie erinnert mich irgendwie immer so an Jordi LaForge. Von Next Generation, ja, der Visor, also es ist auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, Leute, ihr seid im 24. Jahrhundert. Ihr werdet es doch, oder was ist 25. Jahrhundert schon, die Enterprise Next Generation? Also auf jeden Fall irgendwann in dem Dreh.
Das nächste.
Und man wird es doch hinbekommen, wenn man da ins Weltall fliegen kann, jemandem, der nichts mehr sieht, irgendwas anderes aufzusetzen als so einen komischen Visor.
Ich habe letztens im Fernsehen was gesehen, da haben sie irgendeinem Typen, der war blind.
Das habe ich auch gesehen.
Der ist erblindet und den haben die schon
einen Chip an die Netzhaut implantiert und haben am Außen halt eben so ein Teil ans
genau, der konnte
übers Ohr
gesetzt. Mit einem Magnet konnte er die Batterie von draußen an seinen Kopf klatschen.
Ja, und hat dann irgendwie zumindest so sehr, sehr schemenhaft schwarz-weiß erkennen können.
Mhm. Ja. Ja, und Jordi LaForge hat immer noch eine Haarspange vor den Augen.
Ja. Aber wir kamen ja von ImmoScout darauf und Augmented Reality und so. Ich glaube echt, das mit dieser ganzen Augmented Reality-Geschichte, das muss schon echt ein bisschen geiler werden. Also in dem Moment, wo wir mal irgendwie Kontaktlinsen eingesetzt haben, über die wir sowas machen können, dann wird das halt cool. Aber vorher finde ich das eher...
Ja, vor allem schon nicht im iPad, das ist viel zu groß.
Also ich meine, es gibt's ja auch in der MVG-App oder in der Berliner Verkehrs-App halt eben für U-Bahn und sowas, wo du dir irgendwo das hochhalten kannst und siehst dann, wo die nächste U-Bahn-Station ist. Das macht doch kein Mensch.
Ja, das stimmt.
Also, ja... Kann ich irgendwie, also brauche ich nicht.
Du hast ja recht.
Und auf dem iPad sieht sowieso total dämlich aus. Das finde ich ja so witzig, wir waren am Wochenende oder letzte Woche beim Basketball gewesen und dann gibt's halt die Leute, die stehen wirklich mit einem iPad da und fotografieren damit.
Ich letztens am irgendwo am Marienplatz so reingesehen, der rannte da rum in Schlappen und hatte ein iPad. Ich glaube sogar noch so eine mit so einer Klappe wie du hast und die hing dann nach unten und hat er irgendwie so 3 Quadratmeter iPad mit Hülle und sowas, die nach unten hing in der Hand und machte dann ein Foto von irgendeinem Scheiß.
Also ich mein, der Sucher ist natürlich schön. Klar, du hast ein großes Display und erkennst super, was du da aufnimmst. Aber es sieht einfach total dämlich aus.
Ja, absolut.
Also das würde ich irgendwie nicht machen.
Ich habe schon meine Spiegelreflexkamera selten raus, deswegen. Ja.
Respekt vor Leuten, die da völlig schmerzfrei sind.
Das stimmt.
Dann wollte ich kurz noch was sagen auch mit einer weiteren iPad-App, und zwar iOutBank. Da gab es ein Update jetzt, das will ich deswegen mal erwähnen, weil das für Commerzbank-Kunden, wo du ja auch zuzählst, recht interessant ist.
Noch, das sage ich dir. Noch.
Ist nämlich so, dass es jetzt unterstützt wird von den verschiedenen Outbanken, ja. Und zwar auf dem Mac und auch auf iPad und iPhone. Das heißt, es gilt nicht nur für iPad, was ich jetzt gerade erzähle. 1822, diese Sparkassen-Dings da und halt eben Commerzbank wird unterstützt jetzt voll.
Kann ich bestätigen.
Und das ist natürlich für einige schon ganz interessant, weil das ja nicht gerade eine kleine Bank ist und bisher das einfach nicht ging. Plus es gibt noch einige weitere Usability-Verbesserungen. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Banken, die auch noch unterstützt werden. Ein paar Optimierungen bei den Verfahren und so weiter. Also recht lange Patchnotes, die für mich jetzt grundsätzlich recht irrelevant waren. Aber
ich verstehe manchmal 50% der Patchnotes nicht.
Ja, muss man ja auch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist das interessant, weil euer Outbank immer noch auf dem iPad und iPhone eine sehr ordentliche App ist.
Ja, das stimmt. Wobei diese Sparkassen-App ist auch ganz gut, so sehr ich diese Bank an sich nicht mag.
Ja, wobei das halt ein bisschen blöd ist. Ich weiß nicht, ob sie andere Banken überhaupt unterstützt, aber ich will halt nichts, was Sparkassen gebrandet ist, dann irgendwie für andere Banken verwenden.
Das ich total auch nicht, aber tatsächlich ist die immer recht gut bewertet. Und ja, also, die soll wohl auch richtig, richtig gut sein, was ich so gehört habe.
Die ist auf jeden Fall nicht schlecht von dem, was ich weiß. Da gibt's aber halt auch noch Finanzblick, wo wir vor einer Weile mal drüber geredet haben. Das wäre für mich die Alternative zu Outbank, sonst sei Outbank, wenn ich das nicht verwenden würde. Soweit zu den Apps fürs iPad. Später kommt, glaube ich, noch mal eine.
Hoffentlich kaufst du nicht jedes
Mal ein iPad. Nee, das ist richtig. Aber bleiben wir trotzdem beim iPad. Noch für ein kurzes Thema. Hat was mit Kickstarter zu tun, von daher dürfte sich wieder freuen. Und zwar geht's um ein iPad-Keyboard.
Das habe ich mir vorher noch angeguckt.
Ja, es gibt auf Kickstarter ein Ding, das nennt sich Bridge. Bridge mit Y.
Wenn die Leute jetzt mein Gesicht sehen können.
Und zum Glück nicht, ich muss es halt immer 2 Stunden sehen, aber so ist halt. Das Ding ist im Prinzip nichts anderes als eine Tastatur im Aluminium-Look, das, wenn man es ans iPad dran schnöpselt, und dann das Ganze zusammenklappt, einem MacBook Air recht nahe kommen soll von der Optik. Das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Das heißt, es ist wirklich ein volles Aluminium-Keyboard und ist halt auch von der Optik schon ein bisschen netter als viele dieser Plastik-Dinger, die es da so gibt. Mhm. Ist auch schön stabil und sowas, weil es halt nicht nur angesprüht ist mit Silberfarbe sozusagen. Und das Ganze verbindet sich über Bluetooth mit dem iPad. Das Teil kann geladen werden über Micro-USB separat, hält dann irgendwie für sehr lange, mehrere Monate oder sowas. Es sei denn, man hat eine Variante davon, wo noch Lautsprecher eingebaut sind, die gibt's nämlich auch.
Ach, das ist getrennte Version.
Es gibt 2 getrennte Versionen, eine mit und eine ohne Lautsprecher, und die mit Lautsprecher hat natürlich dann ein bisschen mehr Stromaufnahme und hält jetzt nicht ganz so lange. Die sind allerdings, das muss man dazu sagen, recht happig vom Preis. Also aktuell ist es, wie gesagt, noch in der Kickstarter-Backing-Phase, aber wenn du also eins mit Lautsprechern haben willst, bist du irgendwie so bei $200, die du dort als Backer zahlst, und eins ohne bist du, glaube ich, bei $160, was schon natürlich eine sehr, sehr stolze
Hausnummer ist. Kaufe ich mir dann nicht gleich ein MacBook Air?
Naja, es ist immer noch günstiger als ein MacBook Air, muss man jetzt dazu sagen.
Ja, ist eben auch nicht ganz so geil wie ein MacBook Air.
Es ist nicht ganz so geil, wobei man halt sagen muss, es hat auch das iPad hat natürlich Vorteile gegenüber MacBook Air. Also ich finde das Gerät an sich super. Mich schreckt nur der Preis ziemlich ab.
Aber ich glaube, die sind schon, wenn ich mich recht erinnere, deutlich über ihren Preis drüber.
Ja, die sind deutlich. Ich glaube, jetzt irgendwie 2,5 oder 3-fach oder sowas von dem, was sie wollen. Ich finde, wenn es die Hälfte kosten würde von dem, was sie momentan ansetzen, also so 80 und $100 und nicht $160 und $200, dann wäre es, glaube ich, ganz ordentlich, aber so ist es schon sehr hochpreisig. Ich könnte mir sonst nämlich gut vorstellen, so ein Teil mir sogar zu holen, weil das irgendwie schon ganz praktisch ist, wenn du mal irgendwie im Meeting sitzt oder sowas, kannst du halt auf dem iPad schon nicht so schnell tippen, und ich brauche viele, viele Sachen, die ich auf dem MacBook jetzt habe, ich sag gar nicht mehr, sondern für viele Sachen reicht mir ein iPad von dem, was es kann, aber halt eine schnelle Texteingabe ist schon was Praktisches.
Echt? Hast du immer noch Probleme mit dem Display? Also mit dem Display-Keyboard?
Ich habe nicht Probleme, aber es ist einfach viel, viel langsamer, als wenn ich auf einer festen Tastatur schreibe. Also ich kann auf dem MacBook so viel schneller schreiben, als auf dem Display hier, dass es halt schon angenehm wäre.
Okay.
Ja, also deswegen finde ich ein ganz schönes Ding. Aber teuer.
Ja, das ist
also verlinken tun, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wer Interesse hat an so einem Ding, kann es natürlich auch gerne noch backen.
Ist ja ein ganz tolles Werbevideo.
Bei Kickstarter. Ja, es ist hübsch gemacht.
Ja. Ja.
Jetzt wäre mal wieder ein Thema für dich.
Ja, es ist jetzt auch so ein langweiliges Thema. Clear ist...
Alle deine Themen sind grundsätzlich die langweiligeren von unseren Themen, ja, das ist doch ganz klar.
So kommt so hergeschnubbelt, dieses Thema. Außerdem,
was soll man denn, wieso soll man sich denn ein Thema noch anhören, wo du schon als Einleitungssatz sagst, das ist wieder so ein langweiliges Thema.
Ich bin
Thema.
Einfach ehrlich.
Dann brauchen wir ja nicht drüber reden.
Ich habe ein Video geguckt, da meinte der Typ, wenn man jemanden seit langem nicht gesehen hat und man möchte aber was von ihm, dann wirkt es und ist sinnvoller, so ranzugehen, dass man sagt, hi, würdest du das für mich tun? Oder ich brauche deine Hilfe hier und da. Ach, und übrigens, hey, wir haben uns lange nicht gesehen, wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen? Statt, wie wir es eigentlich machen, sich zu entschuldigen, dass man, oder sich vorzuheucheln, also vorzutäuschen, wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ach, und übrigens, irgendwie bräuchte ich deine Hilfe. Und so mache ich das auch. Ich sage von vornherein, Jungs, was jetzt kommt, ist staubtrocken, ja? Aber ihr müsst da einfach mal mit durchziehen.
Ja, nur warum erwähnen wir es denn dann überhaupt?
Ja, das weiß ich auch nicht. Wollen wir vielleicht mal das Thema überhaupt erwähnen?
Nö.
Okay.
Also, nächstes Thema.
Ja. Ja, nee, es ist nur diese, also nur damit nicht Leute, also nicht wahr, aufregen. Clear ist eine kleine, ja, aber ganz kurz in drei Sätzen. Clear ist eine kleine To-Do-App, aus diversen Gründen relativ witzig, aber die hat verschiedene Themes. Und warum ich das aufgeschrieben habe, ist, ich
finde... zweieinhalbten
Satz. Ja, Ruhe, ich rede generell immer doppelt so lange. Warum ich es aber aufgeschrieben habe, ist, die haben so ein tolles Feature. Und zwar schalten sich neue Themes in dem Programm frei, wenn du ein gewisses Spiel installiert hast, mit dem sie kooperieren. Und das finde ich toll.
Zum Beispiel. Es muss nicht irgendwie ein Spiel sein, Bumpy, und es muss auch...
Ja, stimmt, die haben auch mit anderen Programmen. Ja, Tweetbot zum Beispiel.
Und sie haben so eine Art Logik noch mit drin, dass, wie es bei Foursquare ist oder so, wo man irgendwo einchecken muss, kriegt Achievements dafür. Hatten wir vorhin ja das Thema Achievements im Games-Bereich. Sie haben sowas drin, wie wenn du nachts zwischen 0 und 3 Uhr eine Task erledigst oder änderst oder einstellst, dann kriegst du halt einen Nighthawk-Theme freigeschaltet und so Sachen. Also sie haben nicht nur andere Apps als Trigger dafür, sondern sie haben auch in der App bestimmte
Sachen. Genau. Ne? Und zum Beispiel mein geliebtes Bumpy Road und sowas, wenn du das halt auch auf dem gleichen Device installiert hast, dann schaltet sich das Theme frei. Ich fand das einfach eine tolle Idee zwischen Apps, auch von unterschiedlichen Herstellern, dass die sich da ein bisschen pushen und sich da ein bisschen...
ist tatsächlich witzig, macht allerdings Clear als Aufgabenverwaltung immer noch nicht sinnvoller.
Ja, nee, deshalb habe ich es auch nicht reingeschrieben.
Ja.
So, jetzt hätten wir das langweilige Thema auch mit viel zu viel Sätzen abgehakt.
Ja.
Nächstes Thema, Online-Storage. Wie sagt man? Online-Festplatten.
Ja. Online-SSDs. Wenn schon. Ja. Festplatten ist oldschool.
Genau, dann sind es wahrscheinlich Festplatten.
In den Servern sind sie, ja, das muss ja keiner wissen.
Okay,
ja.
Also.
Cloud.
Online, ja. Cloud. Offline gibt's ja nicht. Auf jeden Fall geht's um ganz neue Dinge. Zum Beispiel Microsoft SkyDrive, Google Drive. Die sind neu, nicht? Das sind quasi Dropbox-Alternativen. Und die habe ich mir mal angeguckt jetzt. Fazit, sind eigentlich wie iCloud. Bumm, fertig. Nee, Microsoft bietet 5 GB an, frei, kostenlos. Google Drive auch.
Ja.
Und warum auch immer, durfte ich bei Microsoft upgraden auf 25 GB kostenlos. Ich weiß nicht warum. Stand irgendwie da, als langjähriger SkyDrive-Nutzer können sie hier updaten. Wusste gar nicht, dass ich SkyDrive schon langjähriger Kunde war, wusste ich nicht. konnte jetzt auf, ja, wie gesagt, kostenlos auf 25 GB updaten. Ich kann mir vorstellen, dass einfach meine Windows Live ID einfach schon ein bisschen älter ist, weil die benutze ich für die Xbox. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Google Drive kam jetzt ein bisschen später raus, ist witzigerweise ohne iPhone-App gestartet. Wieder sehr clever von Google.
Google Drive kann ich vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, also weil ich das jetzt gerade für unsere Domain, also für meine private Domain aktiviert habe, für die Games and Max Domain kann man das glaube ich auch mal aktivieren, falls wir es irgendwie nutzen wollen, hat ja Google Docs ersetzt
Und die haben eigentlich einen relativ zügigen Rollout-Plan dort an den Tag gelegt. Also Google hat es irgendwie in so gewisse Phasen eingeteilt, wann halt wer jetzt im Prinzip das freigeschaltet bekommt. Zum Glück waren sie jetzt auch diesmal ein bisschen schlauer, als es bei Google Plus war. Nämlich sind sie nicht hingegangen und haben erstmal den Leuten, die nicht an einem Google-Account für Domains dranhängen, das Zeug gegeben, sondern man hat jetzt gleich allen eben die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen. Also sowohl Leuten, die einen unabhängigen Google-Account haben, wie auch welchen, die halt eben, wie wir in meinem Fall jetzt an Domains dranhängen.
Aber generell war es halt schon gestaffelt. Also ich glaube, an dem Tag, an dem die News rauskam, war es scheinbar nur erstmal USA und ich musste mich irgendwo eintragen und ich glaube, ein, zwei Tage später habe ich eine E-Mail bekommen, dass es jetzt ging.
Es war nach Ländern gestaffelt, es war nach gewissen Filtern nochmal wurde das Ganze ausgerollt. Also man kann zum Beispiel, wenn man eine Domain bei Google hostet, kann man einstellen, ob man zu den Early Adoptern im Prinzip gehören möchte und immer alle neuen Features sofort bekommt oder ob man in den ganz normalen Rollout-Plan mit aufgenommen werden will, dass es quasi eine längere Vorankündigungsphase gibt und so. Und da bin ich halt immer bei denen, die erst, also die sofort die Features haben wollen. Und deswegen ging das jetzt eigentlich alles richtig schnell.
Ja, muss auch ehrlich zugeben, ich bin glücklicher Nutzer von Dropbox und werde das auch weiterhin benutzen. Diese 20 Gigabyte oder 30 Gigabyte, mit die ich insgesamt jetzt für, mit den anderen zusammen habe, dann brauche ich nicht. Ich habe es aber kurz ausprobiert. Zumindest die Microsoft SkyDrive App für den Mac habe ich mir obwohl auch für iOS habe ich mir runtergeladen. Ja, funktioniert ganz ehrlich wie Dropbox. Das Icon sieht ein bisschen beschissen aus. Google Drive habe ich mich mal kurz eingeloggt. Ja, wiederum auch nichts Neues. Das Einzige, was ich halt interessant fand, werden wir auch verlinken. Es gibt Webseiten, die vergleichen die Nutzungsbedingungen der drei miteinander. Aber auch da glaube ich zumindest, ich sehe da keinen riesengroßen Unterschied. Also sie nehmen sich halt das Recht raus, dass alles, was du hochlädst, ist natürlich weiterhin deine. Ja? Aber sie nehmen sich das Recht heraus, es zu kopieren, zu verlinken oder sonst was im Sinne von, müssen sie ja, weil ansonsten könntest du ja selber nicht drauf zugreifen, du könntest keine Links zu den Dateien an andere Leute schicken. Also sie nehmen sich eigentlich Rechte raus, bei denen, weiß ich nicht, wahrscheinlich der Freiheitskämpfer schon nach Luft schnappt, aber das einfach aus technischen Gründen so sein muss. Ich glaube, die Details müssen sich irgendwie ein anderer drum kümmern. Ich glaube, also für mich, ich benutze Dropbox halt am längsten und deshalb werde ich es auch erstmal weiter tun. Und ansonsten für Leute, die jetzt halt, weiß ich nicht, extreme Google-Fans sind und alles Mögliche von Google nutzen, die können, glaube ich, ohne Probleme auf Google Drive umspringen und Microsoft genauso. Wie gesagt, Microsoft SkyDrive habe ich jetzt 25 Gigabyte. Mein Gott, was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Das Einzige, was noch vielleicht interessant ist, im Moment, also mit dem letzten Xbox-Update hatte man jetzt ja die Möglichkeit, seine Save Games in der Microsoft Cloud, ja, weiß nicht, ob das einen Namen hat, zu speichern. Witzigerweise hat man da satte 500 MB pro User. Ja. Und ich frage mich, ob sie das irgendwann mit dem SkyDrive verbinden.
Denkbar wäre sinnvoll. Wobei gut, Savegames ja, an sich sind ja nie groß. Also das ist ja grundsätzlich kein Problem. Das heißt, die 500 MB sind auch völlig unkritisch.
Aber wer weiß, was man da noch machen kann.
Ja, man kann mit Sicherheit eine ganze Menge mehr machen. Momentan ist mein Problem tatsächlich mit diesen ganzen Online-Speicherdiensten. Ich nutze die im Prinzip nicht wirklich großartig für irgendwelche Datenablage oder sowas. Deswegen ist mir das völlig wurscht, ob das Ding wie 25 GB, 5 GB oder von mir aus auch nur 100 MB hat. Weil letztendlich brauche ich das wirklich nur zum Synken von dem einen oder anderen. Also fast alles, wofür ich es nutze, ist einfach nur, ich brauche irgendeinen Ort, der mir ermöglicht, irgendwie Datenparameter oder irgendwas auszutauschen. Also für OnePassword zum Beispiel mein Keychain-File oder sowas, das liegt halt eben auf Dropbox, damit ich das halt eben über die verschiedenen Geräte synken kann. Ja. Wenn das über iCloud geht, dann mache ich es auch über iCloud. Also das ist mir wirklich relativ wurscht. Wirklich Speicher als Ersatz für, weiß ich nicht, einen USB-Stick oder sowas verwende ich ehrlich gesagt nie. Ich weiß, dass es bei dir ein bisschen anders ist wegen Grafiken und so, die halt schon mal ein bisschen mehr Speicher brauchen, die du vielleicht irgendwo zwischen zwei Rechnern austauschen willst.
Ich speichere mir ab und zu, wenn ich irgendwie im Netz über irgendwas Witziges, also im Sinne von irgendwas mich grafisch interessantes stoße, was ich vielleicht mal irgendwie später angucke und dann, weiß ich nicht, mache ich irgendwas Eigenes draus. Da habe ich so einen kleinen Referenzordner, da werfe ich das halt rein und mache dann ein kleines Backup dann daheim. Du hast durch den Foto halt, du hast nur ein MacBook hier zu Hause und in der Firma. Ich habe halt in der Firma noch ein getrenntes. Von daher, ich weiß eigentlich auch nicht, irgendwie nutze ich es ständig. Ist es speziell für irgendwas?
Also zum Beispiel, ich merk's daran, also ich nutze immer, wenn es einen Dropbox-Sync oder sowas gibt in irgendwelchen Apps, stelle ich das ein und ist alles super. Aber ich starte zum Beispiel nie die Dropbox-App. Ich habe die gar nicht mehr drauf auf dem iPhone oder auf dem iPad, weil ich de facto halt von den Geräten nicht auf meine Daten da zugreifen muss. Also ich habe da nichts drauf liegen, was ich irgendwie davon brauche. Mhm. Das ist bei dir mit Sicherheit ein bisschen anders. Aber
ja, ich nutze es auch selten.
Ich nutze die wirklich die Dropbox-App. Nie.
Ja. Wobei man muss auch sagen, die iOS-Dropbox-App, die kann nicht viel. Die kann tatsächlich was hochladen, du kannst was angucken, aber du kannst nichts editieren. Also Textdateien zum Beispiel kannst du nicht editieren. Es gibt andere Apps, die können das, aber die Original-Dropbox-App tatsächlich nicht, witzigerweise. Ja, also wie gesagt, Leute, die jetzt da vielleicht interessiert daran sind, die Dropbox vielleicht noch gar nicht nutzen oder im Prinzip Alternativen brauchen, die letzten 2 Wochen war jetzt das Thema groß mit Online-Festplatten von Microsoft und Google, die sind jetzt ein bisschen nachgezogen. War ein großes Thema, fand ich.
Ja, was mir dazu noch einfällt, zu diesen ganzen großen Firmen und unterschiedlichen Lösungen, ich habe die Woche mich echt ziemlich aufgeregt, als es dieses Gerichtsurteil von Mannheim gab.
Welches?
Ja, dieses eine, wo Motorola mal wieder Recht bekommen hat. Und es geht jetzt gar nicht so sehr, dass ich irgendwie darum, dass ich sage, Motorola ist doof, sondern ich habe wirklich echt nur die Bitte an alle der großen Firmen, da kriege ich mittlerweile echt einen totalen Hals, dass sie aufhören mit diesen furchtbaren Patentkriegen. Es ist richtig schlimm geworden zurzeit, dass Firmen sich hauptsächlich damit beschäftigen, ihre Rechtsabteilungen scheinbar in Gang halten müssen, indem sie irgendwelche anderen verklagen, dass sie irgendwelche Terms verletzt haben, dass sie irgendwelche eigentlich lizenzpflichtigen Auszüge ihrer Software oder ihrer Hardware oder sonst irgendwas verwenden. Das ist eine Katastrophe. Jetzt gerade in diesem Fall ging es ja darum, dass der Codec, also H264, an dem Motorola irgendwelche Rechte hält, dass der von Windows 7 verwendet wird, dass der von den bei der Xbox verwendet wird und vom Internet Explorer und Windows Media Player auch. Das heißt also, Microsoft de facto, wenn sie jetzt nicht in Berufung oder Revision oder sowas gehen, in Deutschland keine Xbox mehr verkaufen darf, kein Windows 7 mehr verkaufen darf und den Media Player und den Internet Explorer nicht mehr zum Download anbieten darf. Mhm. Also da hört es wirklich auf. Und das gilt wirklich auch, muss ich ganz klar sagen, auch für Apple, die hier teilweise Firmen verklagen oder sich da irgendwie Schlachten liefern, auch mit größeren, wo ich sage, das muss einfach mal gut sein.
Ja, ja,
also es kann wirklich nicht sein, dass jeder Mist patentiert wird. Irgendwann lässt sich einer von denen noch patentieren, dass sie die Technik erfunden haben, wie man Sauerstoff einatmen kann. Und dann muss jeder da Lizenzgebühren zahlen oder sowas. Also sorry, aber das kann einfach nicht sein.
Ja, das stimmt.
Ich, wirklich, also sollen mal alle wieder hingehen und sollen irgendwie geile Produkte designen und sich darauf konzentrieren und nicht irgendwie diesen ganzen Mist da vor Gericht austragen.
Weil im Endeffekt ist ja der User der Angeschmierte, ne? Also bei Apple jetzt als Beispiel ist, die dürfen wiederum in Deutschland, irgendwie geht gerade alles in Deutschland ab, irgendwie. Das ist das Beschissene.
Weil die deutsche Gesetzgebung da auch relativ hart ist. Also bei uns wird zwar nicht alles patentiert, aber wenn dann mal irgendwas eingetragen ist, dann habe ich immer den Eindruck, sehr, sehr stark geschützt.
Ja. Das kann sein, ja. Nee, aber bei dem Fall, der jetzt die User beeinflusst, von dem Microsoft-Ding jetzt mal abgesehen, sollte das passieren, keine Xbox mehr in Deutschland kaufen. Gott weiß, was es bedeutet, wenn du jetzt eine in Österreich kaufen würdest und sie einführst. Weiß nicht, ob das auch damit per se verboten wäre, keine Ahnung. Aber Apple zum Beispiel hat ja diesen Mail-Service von Apple, der darf nicht mehr Push.
Ja.
Ausführen, das heißt, du musst deine E-Mails tatsächlich einstellen, wie heißt das, Fetch, gibt es einen deutschen Begriff für?
Ja, laden.
Abholen, ja. Ne? Manuell. Oder halt alle x Minuten automatisch ausführen lassen. Und das ist halt, das sind halt diese Patentdinge, die halt tatsächlich den Service für die User kaputt machen. Und das geht halt gar nicht.
Und das definitiv auch manchmal für die eine Firma, manchmal für die andere Firma halt eben.
Oder dass Samsung halt ihr komisches Tablet nicht verkaufen darf. Ich meine, ich würde es nicht kaufen, ja, aber ich schätze, andere Leute würden gerne und es ist halt scheiße, wenn es nicht
kaufen. Ja, und ich finde es halt total dämlich, weil die Firmen sich tatsächlich unterscheiden sollten in ihren Produkten durch cleveres Design, durch coole Produktmerkmale, die sie eben als einzige haben.
Das ist natürlich blöd, wenn das verletzt wird.
Grundsätzlich habe ich nichts gegen Patente. aber sie müssen sinnvoll eingesetzt werden. Es kann echt nicht sein, dass bei jedem kleinen Mist eine Klage direkt kommt. Mhm. Schon gar nicht bei so Sachen, wie es jetzt in diesem Fall ist, so quasi Standards. Also Codex, die schon ewig verwendet werden, die jeder irgendwie einbaut und plötzlich, weil halt Google und Apple da einen riesen Krieg miteinander führen und Google hat eben nur mal Motorola gekauft hat, geht es dann darum, dass Motorola jetzt irgendwie das Ganze platzieren muss. Und umgekehrt, wie gesagt, für Apple geht es ja ganz genauso.
Aber ich gerade dieser H264 Codec, ich dachte, der wäre mehr oder weniger open, oder?
Nee, ist er halt eben scheinbar nicht. Es gibt wohl irgendwie da eine, ich kenne die Rechtslage jetzt auch nicht ganz genau, weil Motorola hält da irgendwie wohl einen Teil der Rechte dran und man ist bisher davon ausgegangen, dass es so ein quasi freies Ding ist und nicht lizenzpflichtig, aber jetzt scheinbar irgendwie doch und Motorola weigert sich aber da irgendwie ein Lizenzmodell für zu entwickeln, was irgendwie fair ist und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass es ein Riesenthema ist.
Mhm. Ja. Okay.
Wollte ich nur mal loswerden. Also diese Patentkriege gehen mir echt total auf den Zeiger.
Ja, es ist irgendwie, wird jede Woche schlimmer. Das ist echt hässlich.
Du hast was erwähnt hier in den Shownotes, Germany's Gold GmbH.
Ja, habe ich wohl. Ich habe vergessen, worum es ging. Ich glaube, das war so ein Konsortium, das habe ich irgendwo gelesen,
genau,
das
also
sich jetzt formt, um irgendwas
Video
zu machen,
on
das
demand.
In USA schon lange da ist.
Genau, ja. Hulu.
Genau,
also
und da habe ich das Gefühl, das wird nichts. Typischerweise, wie immer.
Germany's Gold soll gegründet werden, Start ist frühestens Ende 2012 und die sind einige Unternehmen eben aus der Medien- und Produktionsbranche, durchaus auch welche, die mit ARD und ZDF zusammenhängen und man will halt eben nach dem US-amerikanischen Vorbild von Hulu eine Video-on-Demand-Plattform anbieten und dort halt eben die Leute die Möglichkeit geben, sich Sachen da reinzuziehen. Ich habe so immer die Befürchtung, wenn es in Deutschland entsteht, wird es irgendwie komisch. Aber mal gucken.
Man soll ja das Kind nicht schon zu früh in den Brunnen werfen, ne?
Oder richtig. Wie sagt man? Ja, so in der Art.
Ja. Aber ich glaube, das
Abend nicht vorm Bier loben oder so.
Aber trotzdem glaube ich, das wird ein Griff ins Klo.
Ich habe auch so die Befürchtung. Vielleicht wird aber kein Griff ins Klo die Adobe Creative Cloud CS6. Auf die bist du doch ganz heiß.
Ja, haben wir in unserer ersten Folge immer gesagt, wir wollen irgendwie, weil wir selbst ein Spiel entwickeln, ne, ein bisschen darauf eingehen. Haben aber nie gemacht, weil es irgendwie auch ein komisches Thema ist. Aber Adobe hat jetzt, wie gesagt, ihre, wer es nicht kennt, Photoshop, Illustrator, grafiklastiges Zeug, Videobearbeitungsprogramme und sowas, die neue Version angekündigt. Und was halt sehr interessant ist, die Programme sind immer relativ teuer. Ich glaube, Photoshop kriegst du im Durchschnitt so die 900 bis 1000 Euro pro Lizenz. Und die kommt halt auch jedes Jahr neu raus. Also das CS6 dieses Jahr und dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder CS7 und du gibst halt jedes Jahr, gut, die Upgrade-Kosten sind immer ein bisschen niedriger, aber immer noch ganz ganz gut dabei. Auf jeden Fall haben sie dieses Jahr zum ersten Mal eine sogenannte Creative Cloud angeboten oder wird demnächst erscheinen, das auf Abo basiert. Im Moment glaube ich, wenn du ein Jahresabo abschließt, zahlst du im Monat 60 Euro inklusive Steuern. Und hast Vollzugriff auf alle Produkte von Adobe. Kannst jederzeit die neueste Version und dann auch in einem Jahr, wenn du dann weiterhin noch zahlst, dann wahrscheinlich CS7, CS8 und so weiter, wenn du nicht kündigst, benutzen und jederzeit die neueste Version runterladen und sie lokal dann ganz normal wie bisher auch nutzen. Falls uns Leute zuhören, die sich bisher Photoshop und was auch immer nicht leisten konnten, nicht wollten, jetzt rückt man dem Ganzen etwas näher, weil ganz ehrlich, 60 Euro, wenn man das oft benutzt, Photoshop oder weiß ich nicht, irgendein Videoschnittprogramm, Premiere oder sowas, weiß ich nicht, dachte ich mal, erwähne ich, weil ich bin da ein bisschen heiß drauf.
Ja, so ist.
Tja,
gut.
Nächstes Thema.
Alfred.
Er ist schon wieder meins.
Ja.
Was ist denn hier los?
Na, viele haben wir ja nicht mehr, aber das hast du noch irgendwie kurzfristig eingetragen. Alfred ist aber schon ziemlich alt. Irgendwie.
Alfred ist schon ziemlich alt, ist eine ganz, ganz kleine App für einen Mac. Nimmt im Prinzip nichts weiteres ab, als Mausbewegungen zu verkürzen, weil du hast einen kleinen Shortcut. Ich glaube, ich habe den eingestellt, oder standardmäßig auf Apfel Space.
Ne, das ist Spotlight, ist auf Apfel Space.
Echt? Ah ja, stimmt, genau, Alt Space. Genau, Alt Space ist es. Es öffnet sich eine kleine Texteingabe und du kannst Buchstaben, Zahlen, irgendwas eintippen und kannst halt schnell Zugriff auf Apps, schnell Zugriff auf E-Mails, Dateien, kannst Funktionen drin ausführen, also du kannst addieren, subtrahieren, sonst was. Und das Tolle ist, gut, das kannst du mit dem Spotlight auch, was ich auch bei Alfred toll finde, ist, ich weiß nicht, ob du mit dem Spotlight Apps schnell starten kannst, das kannst du glaube ich nicht. Was ich auch bei Alfred cool finde, ist, es öffnet sich in der Mitte.
Ja, hab ich schon gesehen.
Das ist sehr praktisch und du kannst, also Gott, ich habe glaube ich, ich besitze es schon seit einer ganzen Ewigkeit, habe ich so irgendwie nie benutzt. Ich dachte mir, mein Gott, ich habe da unten meine Dockleiste, was soll das? Aber tatsächlich habe ich mich jetzt irgendwie die letzten Tage und ja ein, zwei Wochen daran irgendwie extrem gut gewöhnt und es geht relativ schnell von der Hand. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, nur die Oberfläche angekratzt. Du kannst, glaube ich, auch noch eine Bezahlversion für ein paar Euro bekommen, dann kannst du noch mehr tollere Sachen machen. Du kannst extrem rumskripten da drin. Könnte man sich angucken.
15 Pfund kostet das Powerpack.
Echt? 15
ja.
Pfund?
Ja. Okay. Steht auf der Website. Also ja. Verlinken wir auf jeden Fall mal. Du kannst auch nach, kannst auch das Web durchsuchen, du kannst irgendwelche Bookmarks durchsuchen, genau. Du kannst in
kannst Wikipedia
irgendwelche Sachen nachgucken und was weiß ich noch alles. Also
wenn man
ist also letztendlich nichts anderes als ein Application Launcher, der noch ein bisschen mehr kann.
Genau.
Muss man sagen, ja.
Und was ich ganz toll finde, in den Optionen von Alfred, gibt's eine Kategorie, die heißt Special. Und hinter dem Special steht ein Button und der sagt, do not press this button. Das finde ich großartig. Wenn du draufklickst, kommst du auf deren Webseite in eine Sektion, in der ein Video gezeigt wird, von einem Experiment mit Kindern und einem Marshmallow. Das war ein Raum mit einem Tisch und einem Kind auf dem Stuhl. Und ein Erwachsener sagt dem Kind, hier ist ein Marshmallow. Du kannst ihn sofort essen. Auch jetzt schon.
Prinzip,
oder auch, wenn ich weg bin. Ja? Aber gleich bin ich weg. Und wenn du ihn aber nicht isst, wenn ich wiederkomme, kriegst du einen zweiten. Und dann gibt's halt so, das Video ist bloß 2-3 Minuten lang, eine Zusammenfassung, wie die alle halt da rum und den riechen und machen ein ganz kleines Stückchen ab und kosten dann und der stecken sich das richtig in die Nase so förmlich und riechen dran und ich glaube, 1-2 hörst du so zusammengefasst, was sie sagen und sagen, oh, das riecht so gut. Und eigentlich ist es keiner. Außer am Ende zeigen sie ein Mädel, das fängt schon an zu essen, während die Frau noch erklärt. Und dann am Ende hört das Video auf, dass das Mädel das Ding komplett aufgegessen hat, den Teller beiseite schiebt und total glücklich ist.
Ja,
das fand ich witzig. Und das verlinken sie aus ihrer App.
Ja. Alfred.
Alfred.
Ja, ich habe mal ein bisschen was über iPad-Apps erzählt. Zwei haben wir noch vergessen. Also die würde ich einfach gerne noch erwähnen. Die sind schon ein bisschen weiter nach unten gerutscht. Einmal LinkedIn. LinkedIn gibt's ja nur als Business-Plattform schon viele Jahre und die App dazu gibt's auch schon relativ lange. Die ist aber jetzt vor kurzem ziemlich umfangreich aktualisiert worden fürs iPad und die ist richtig, richtig gut. Also die war ja auf dem iPhone jetzt schon wirklich maßstabsetzend, wenn man so will. Und ist jetzt auch auf dem iPad richtig klasse gemacht.
Nach man dem hat UI sehr,
sehr
Update, ne?
Genau, man hat ein sehr, sehr cooles UI. Das Profil ist sehr cool dargestellt. Die Messages sind sehr, sehr gut gemacht. Man hat jetzt so eine Art, wie so eine Art Mini-Flipboard zusammengestellt aus den Aktualisierungen oder Status-Updates, die von den Kontakten gekommen sind und so. Also es ist wirklich richtig cool dargestellt und kann ich nur jedem empfehlen. Ist gratis, das Ding. Also man sollte natürlich auf LinkedIn angemeldet sein, sonst macht das Ganze irgendwie keinen Sinn. Aber wenn man das ist und Kontakt halten will zu seinen internationalen Kontakten, dann ist das auf jeden Fall super.
Das stimmt.
Genau, das war eigentlich nur so die kurze Notiz am Rande. Dann habe ich noch eine.
Meine Lieblings-App, ganz ehrlich.
Die nennt sich Business Model Toolbox. Ist, glaube ich, mit die teuerste App, die ich mir für das iPad bis jetzt gekauft habe. Die kostet 23,99. Das ist jetzt wirklich eine sehr nerdige BWLer-Nischen-App, muss man dazu sagen. Also kannst du im Prinzip mal kurz weghören. Ich wollte die trotzdem mal erwähnen, weil es vielleicht für den einen oder anderen, der uns hört, der irgendwie ein Geschäftsmodell im Kopf hat oder der eine kleine Firma gründen will oder sowas in der Art oder ihn die Idee hat und überlegt, kann sich das eigentlich rechnen, ist das eine ganz coole App. Und zwar verwendet die eine Methodik, die von einem Herrn Osterwalder mal ursprünglich entwickelt worden ist. Gibt's ein ganz nettes Buch dazu. Und das ist im Prinzip
ist diese Model Toolbox so aufgebaut, dass die auf so einem sogenannten Strategic Canvas, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Whiteboard, was in verschiedene Kästchen gegliedert ist, Dinge wie, an wen will ich eigentlich mein Produkt oder meinen Service verkaufen, was sind die Kosten, wie sieht die Kostenstruktur aus und so weiter, halt eben darstellt, tendenziell so ein bisschen mit Post-its, die man halt eben mit Stichworten beschriften kann, man kann die hin und her schieben zwischen diesen Kästen und so weiter. Okay. Und in dieser Business Model Toolbox wird es auch erklärt, wie man sinnvollerweise so ein Geschäftsmodell halt eben da aufbaut. Und es ist eine sehr, sehr einfache Variante für jemanden, der auch nicht so sehr irgendwie in Geschäftsmodellmodellierung drin ist und vielleicht nicht so den Mega-Durchblick hat von vielen Sachen, wie er trotzdem halbwegs schlüssig auch mal ein Konzept aufstellen kann, wie man halt eben ein Geschäftsmodell baut.
Was kommt da am Ende raus?
Am Ende kommt am Ende kommt im Prinzip raus eine vernünftige Übersicht über alles, was für dein Geschäftsmodell relevant ist. Okay. Also ganz banal kommt natürlich raus, was ist so deine Kostenstruktur, da hilft dir auch so ein bisschen, das einzuschätzen. Okay. Aber du musst natürlich schon deinen eigenen Hirnschmalz da reinstecken. Es ist also nicht jetzt ein Tool, was dir sagt, das ist cool, sondern das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern es ist einfach nur ein Framework, was dir eben hilft, deine Gedanken zu irgendwie was du vielleicht planst, in eine vernünftige Struktur zu bringen.
Ach, so witzig, ja, so ein Wahrsager am Ende dastehen würde und mit so einer Sprechblase, ja,
könnte man, vielleicht hat es das sogar, ich weiß es nicht.
Aktien verkaufen.
Nee, aber ich glaube es nicht, dass es das hat. Wie gesagt, ich kann die durchaus empfehlen für jemanden, der mal sagen will, oh, ich stelle mir das vor, so in den nächsten ein, zwei Jahren mich mal selbstständig zu machen und ich habe irgendwie ein paar kreative Ideen und so, dann kann man das damit relativ gut abbilden.
Okay.
Ja, und das Buch dazu ist auch durchaus empfehlenswert. Kann man gucken, dass wir es in Shownotes hier noch mit verlinken. Habe ich mir auch für ein Kindle sogar, also für die Kindle-App auf dem iPad habe ich mir es gekauft, weil es das das habe ich mir für über iBooks gekauft, aber ich habe mir ein ähnliches Buch über die Kindle-App gekauft, weil es das nicht über iBooks gab. Das Wesentliche ist zwar in dieser App selber schon erklärt, wie diese ganze Systematik funktioniert. Das ist im Prinzip einfach so ein Modell oder Framework, was dort verwendet wird. Aber in dem Buch liest man halt einfach noch ein bisschen mehr darüber. Und das ist recht populär, gerade für bei vielen Beratungsgesellschaften, die verwenden das sehr häufig, wenn es so um strategische Unternehmensführung und sowas geht. Wie gesagt, sehr nerdy jetzt alles. Aber es kratzt nicht annähernd an Games, es kratzt auch nicht an Macs, aber an Macs kratzt es ein bisschen, weil es halt auf dem iPad läuft. Ich wollte wenigstens einmal in unseren Sendungen eine App mit ein bisschen Gehalt darstellen.
Ach, Gehalt ist von vorgestern, ey.
Ja. Nun denn, Business Model Toolbox 23,99.
Verlinken wir glatt.
Ja, dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen zum Ausklang. Eine News, die eigentlich das letzte Mal schon hätte genannt werden können, glaube ich. IKEA baut einen Fernseher.
Ja, das dachte ich auch als erstes, als ich das Video gesehen habe, das ist irgendwie ein Verarsche oder so.
Uplierver. Ja. Ja, also IKEA baut einen Fernseher.
Was gibt's denn zu sagen?
Ja, wenig, außer dass es halt ein Möbelstück und Fernseher in einem ist, sozusagen.
Es irgendwie aus IKEA-Sicht kann ich das absolut nachvollziehen.
Ja.
Der nur halt cool wird, ist die
Frage. Es hat, für mich hat so ein bisschen dieses Aldi-Image, muss ich ehrlich sagen.
Findest du?
Ja, finde ich.
Ja, so ein bisschen, also es fühlt sich so an, das stimmt schon.
Es fühlt sich so nach dem Volksfernseher, fühlt sich das
an. Ja, weil es ist halt mal, jeder weiß halt, dass es eine Auftragsarbeit ist. Also gut, jetzt sind Apple-Tablets auch Auftragsarbeit.
Ja, es wird halt aber nur halt kein Apple sein, was da hinten dran steht, sondern es wird wahrscheinlich irgend so ein sein, ja. Also,
obwohl, das wäre mal eine Zusammenarbeit, ja? IKEA und Apple, das wär's.
Das wäre tatsächlich interessant. Also jedenfalls, es gibt ja, in Deutschland ist das noch gar nicht groß angekündigt, das Ding, das ist halt jetzt im Netz ein bisschen rumgegangen, witzigerweise, glaube ich, auch in Schweden gar nicht mal. Sie starten irgendwie in den USA damit oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. So oder so, also so richtig viel detaillierte Informationen gibt es noch nicht. Es gibt's halt in verschiedenen Zollgrößen und so und die Möbel drumherum sind in verschiedenen Farben und Konfigurationen erhältlich. Aber letztendlich ist halt die Idee, dass man einen Fernseher hat, der sich perfekt in das Möbelstück integriert, in dem Sinne, dass man keine Kabel irgendwie da rumführen muss oder so, sondern dass es alles irgendwie sinnvoll so aus einem Guss ist.
Wie gesagt, die Idee ist super und dass es von IKEA kommt, erst recht. Also nicht nur super, sondern macht tatsächlich unheimlich Sinn aus deren Sicht. Müssen wir mal gucken, was das Ding überhaupt dann kann, weil im Moment weiß man nicht so sonderlich viel. Kann nur hoffen, dass es nicht aus Holz oder Plastik wird.
Ja.
So sinnvoll.
So, die letzten drei Themen überlasse ich dir.
Wieso drei Themen?
Na, weil es noch drei Sachen sind, da stehen.
Ach so.
Emoji-Alternative.
Ja, meine Freundin benutzt diese Emoji-Tastatur unheimlich viel.
Ja, ich habe sie ausgeschüttet, wenn wir jetzt
wieder auf den Tag auch. Geht. Ich hatte die anfangs, als die neu war, hatte ich die auch. Mhm. Soll man erklären, was es ist?
Nee.
Und auf jeden Fall habe ich ja immer die deutsche und die englische Tastatur auf meinem iPhone oder iPad. Und dann hatte ich zusätzlich dazu zwischen, dann halt die dritte Emoji-Tastatur. Das heißt, du hast eine Taste, auf der du dann zwischen den hin und her cyclest. Und irgendwie war das zu blöd und habe die rausgeschmissen. Meine Freundin allerdings benutzt die. Und ich hatte die Idee, wie kann man diese Emojis benutzen, ohne dass man diese dritte Tastatur, Emoji-Tastatur halt aktivieren muss. Und da bin ich auf die Idee gekommen, es gibt doch jetzt Shortcuts, die man definieren kann. Das heißt, du kannst eingeben, ich möchte, wenn ich MFG tippe, möchte ich, dass mir iOS als Verbesserungsvorschlag automatisch mit freundlichen Grüßen schreibt. Mhm. Oder sonst was. Und da habe ich überlegt, kannst ja Doppelpunkt, Klammer zu, halt ein normales Smiley, was halt wirklich dann aber so bleibt, kannst du sagen, wenn ich das tippe, ersetze das bitte durch irgendein Emoji. Und ja. Das ist total clever, oder?
Ja.
Das wollte ich bloß erwähnen, dass ja. Das unheimlich clever wäre.
Hast du mal ausprobiert? Ja, müsste aber gehen.
Nee, geht.
Du musst halt die Emoji-Tastatur mal aktivieren, um quasi diese Shortcuts halt einzustellen.
Genau.
Aber klingt, ist gar keine schlechte Idee.
Es müsste theoretisch funktionieren. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich fand es unheimlich clever, dass ich das total vergessen habe auszuprobieren.
Ja, solltest du vielleicht mal ausprobieren, bevor du jetzt hier einen auf dicke Hose machst.
Nö, wieso? Wir haben ja gesagt, wir sind hier...
Ja. Aber finde ich tatsächlich auch ganz gut, weil diese Emojis sind hin und wieder mal nett.
Ja, aber also es gibt generell zu viele, aber sie sind halt, also ich bin dafür bekannt, dass ich immer entweder das Grinsende, also dieses D oder halt dieses normale lächelnde Smiley benutze. Und mein Gott, warum nicht ein bisschen grafischer werden, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, das... Wir sind da eigentlich dabei, ich glaube so 30, 40, wenn nicht sogar mehr.
Das sind
völlig absurde Icons.
Das sind, locker über 100, die da drin sind in der Liste.
Ah, stimmt, glaube ich. Auf der Tastatur kannst du da hinten her swipen.
Ja, natürlich.
Oh Gott, ja, stimmt. Ja. Ja, kann man mal ausprobieren, können ja Leute irgendwie mal in den Kommentaren posten, ob das überhaupt geht, was ich gerade...
Du kannst es selber einfach mal ausprobieren, fauler Hund.
Muss ich die Tastatur ja kurz aktivieren.
Ja, musst du.
Naja.
Bevor du das aber tust, Trending Articles auf Facebook, hast du noch so ein weiteres Ding, was du aufgeschrieben hast? Natürlich, doch, habe ich gesehen, ja.
Also ich hatte letztens Facebook mal wieder an auf dem iPhone und da war ganz oben, jetzt war ja bekannt, früher stand immer, du wirst eventuell den und den vielleicht kennen, bevor du dann eigentlich die Posts von deinen Leuten gesehen hast. Und jetzt am Wochenende oder jetzt die letzten Tage hatte ich auf einmal Trending Articles. Und du konntest links und rechts swipen, um irgendwie zu sehen, dass, weiß ich nicht, nenn mal irgendeinen Namen von einem Celebrity, Brigitte Nielsen, keine Ahnung, ein Kind bekommen hat oder so. Also stimmt nicht.
Was aber für sehr unwahrscheinlich
halten würde. Keine Ahnung. Ich glaube, die ist alt, ne? Oder?
Ja. Sie ist jetzt also, nicht mehr so jung.
Okay, also auf jeden Fall irgendwelche News, die ich nicht freiwillig lese, standen da auf einmal da oben. Und auf dem iPhone konntest du tatsächlich nicht loswerden. Witzigerweise habe ich das gleich mal ausprobiert auf dem normalen Browser, auf dem PC. Da konnte man auf ein X klicken und dann wurde die News gelöscht und dann habe ich die nächste nochmal gelöscht und die nächste nochmal und dann war es komplett weg und seitdem ist auch nicht mehr in der iOS-App aufgetaucht.
Also ich hatte Trending Articles jetzt mal kürzlich drin gehabt, ich glaube gestern auf Facebook im Browser und habe da oben das X angeklickt und war es direkt alles weg. Also
ich musste, glaube ich, jeden einzelnen wegklicken und ich meine sogar noch irgendwie sagen, hide from this app.
Ich glaube, das war
ein Artikel aus Newsreader-Apps, zum Beispiel The Guardian, kannst du ja als App auf Facebook installieren und kannst darüber Artikel lesen. Und ich glaube, das waren immer Apps, die Freunde von mir benutzt haben, um irgendwas zu lesen. Aber nicht das, was mir angezeigt wurde, glaube ich, oder irgend sowas. Und das waren mehrere und ich musste halt direkt das ausschalten. Fand ich jetzt nur interessant, weil Twitter und Facebook wollen ja so langsam anfangen, ein bisschen Geld damit zu machen. Und werden wahrscheinlich, wie sie angekündigt haben sogar, zwischen den Tweets auf Twitter, beziehungsweise zwischen den, wie heißen sie, Statusmeldungen auf Facebook, Werbung zu schalten oder in irgendeiner Art und Weise Werbung, vielleicht auch News von irgendwelchen Webseiten. Ja, fand ich erschreckend, also finde ich schlimm. Jetzt schon, wo man es ausschalten kann. Ja, dachte ich, kotze ich hier mal ab.
Ja,
hast wenn mir schon jemand abhört,
zuhört. Hast du jetzt gemacht, ja. Also ich habe es zumindest gehört.
Ja, das ist schon.
Ja, habe ich auch ausgeschaltet bei mir.
Ja, solange es man das noch kann, sollte man das, glaube ich, tun.
Ja, dann haben wir noch ein Themachen.
Ja, es ist nur
so eine Kleinigkeit. Als ich gesehen habe, musste ich schmunzeln, weil ich mochte sowas früher aber schon sehr gerne.
Ja, ich finde es großartig. Ein ehemaliger Kollege von uns, der hat eine Webseite zusammengebastelt, sehr hübsch, wie ich finde, und ausgesprochen praktisch, und zwar den Office Sounder. Jetzt bin ich wieder typisch Falk, ich habe keine Ahnung, was für eine Domain-Namen, also was für eine Domain-Endung. Ist es eine .com oder eine .de?
OfficeSounder.com, wenn ich mich
OfficeSounder.com. Und die hatte er jetzt eine Weile in, ich glaube, es ist immer noch Beta, aber jetzt mittlerweile redet er darüber. Vorher war das echt nur so unter vorgehaltener Hand. Das ist eine kleine App, auf der kleine Soundschnipsel aus Filmen oder Serien gepackt hat, die man einfach mal so zwischendurch in einem Büro braucht. Stell dir vor, irgendwer...
Ja.
Das hat man bestimmt nicht gehört. Irgendeine Situation, die man einfach nur mit einem 5-Sekunden-Kommentar aus irgendeinem bekannten Film oder aus irgendeiner bekannten Serie kommentieren möchte, jetzt geht es.
Ja.
Du suchst ja, also er hat mittlerweile, glaube ich, ja... Das hört doch eh keiner, glaube ich,
oder? Ist egal, aber ich find's lustig.
er edit da konstant aus irgendwelchen Filmen was und sollte man sich anhören. Er hat da ein paar nette Funktionen, man kann sich einen Account erstellen. Jetzt kommt's. Ich hab's tatsächlich auch nicht wirklich verstanden, obwohl ich daneben sitze, aber das ist auch bayerisch.
Ja.
Man kann sich einen Account erstellen.
Das geht uns nicht.
Ach so, ja, okay.
Mal gesagt.
Und kann sich, glaube ich, auch noch irgendwelche Shortcuts erstellen und so Favorites einstellen. Bin mir nicht so sicher, aber sowas in der Art. Und das ist ganz toll. Und ich dachte mir, komm, das ist so witzig. Auch mein Lieblings-Bud Spence und Terence Hill-Sprüche sind dabei, natürlich. Das muss ich mal erwähnen. Das habe ich jetzt.
So ist es.
Ganz toll. Und du hast jetzt auch gerade entdeckt und findest es toll. Geht das auf ein iPad? Habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Ja, es funktioniert scheinbar. Jetzt hört sich auf.
Was sagt er?
Blasen wäre auch okay. Also, das Ding hat sich vorhin erst aufgehängt, als ich es gestartet habe, aber jetzt irgendwie...
Hallo? Software von Leuten, die wir kennen, hängt sich generell nie auf.
Ja, also ist großartig. Wie ist der Name, Sie Fettsack? Das ist einfach super. Also ich bin sicher, man kann es nach einer Weile auswendig und kann dann schlichtweg einfach immer das Richtige zu einer Situation im Büro abspielen.
Ich habe mir die neueste Version nicht angeguckt, aber früher konntest du so einen Shortcut festlegen. Das heißt, du hast die Webseite offen und musstest dann bloß noch 1, 2, 3 drücken, die du vorher definiert hast.
Da gab's mal früher von Giga so ein F-Tasten-Ding, was du dir auf dem PC installieren konntest. Okay. Und da konntest du halt auch immer so Sachen wie Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun und sowas, konntest du irgendwie abspielen, war auch immer hervorragend lustig.
Okay. Ja, und jetzt online in the Cloud kannst du quasi immer benutzen.
In the Internets.
In the Internets, genau. So, jetzt bin ich aber auch am Ende. Ich glaube, wir sind echt schon überfällig.
Ja, wir sind überfällig. Was auch immer. Auf jeden Fall sind wir durch.
Ja.
Grandios.
Findest du?
Ja.
Ich glaube, wir hatten heute irgendwie so viele Themen.
Ja, es muss auch mal sein.
Muss auch mal sein, ja.
Es muss mal richtig was voll, ne? Muss mal so richtig klatschen.
Es war auch warm draußen.
Ja, geht so.
Die letzten Tage.
Ja. Bevor wir uns an die nächste Tode schwitzen, würde ich sagen.
Danke fürs Zuhören.
Ja, passt gut und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wie immer, Kommentare, Glückwünsche, Sterne, Bewertungen, alles gern gesehen.
Und oder Beileidskarten. Impressum gibt's ja auch auf der Website.
Ja. Das stimmt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das Ganze hören mögt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und natürlich auch darauf, dass es möglichst viele dann wieder hören.
Ja.
Also, tschüss.
Tschüss.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.